Hallo, Armin und Gordon. Hallo, ich bin Christoph. Der Christoph aus der Sendung mit der Maus. Ja, genau genommen mit meinem Adelstitel Christoph von der Maus. Wenn mein grüner Pulli mal kaputt ist und geflickt werden muss, gehe ich zum Schneider. Und wenn ich eine Frage zur Kinderanästhesie habe, wen frage ich dann? Genau, Armin und Gordon. Die feiern heute ihr zweijähriges Jubiläum, in dem sie eure Fragen zur Kinderanästhesie beantworten. Und das habe ich zum Anlass genommen, mal zu schauen, was die überhaupt machen. Kinderanästhesie? Kennt ihr nicht? Ja, klingt so ein bisschen kompliziert. Kein Problem, ich erkläre euch das. Armin und Gordon sind Narkoseärzte oder wie man in der Fachsprache sagt, Anästhesisten. Genauer gesagt, sie sind Kinderanästhesisten, also Narkoseärzte, die speziell für Kinder da sind. Eine Narkose, das ist ein tiefer Schlaf, aus dem man nicht geweckt werden kann. Nur so ein Anästhesist oder Anästhesistin kann das. Und es ist notwendig, damit man eine Operation durchführen kann. Armin und Gordon, die wecken natürlich die Kinder wieder auf. Die schlafen nicht ständig. Nicht für immer. Nein, natürlich nicht. Zusammengefasst gucken Armin und Gordon Kindern beim Schlafen zu. Und das klingt erstmal nach einem sehr einfachen Job. Und nicht nur das, sie bekommen auch noch Geld dafür. Klingt komisch, ist aber so. Aber so einfach ist es nicht. Weit gefehlt. Wenn zum Beispiel während der Operation das Telefon klingelt, müssen sie rangehen und es dem Chirurgen, der heldenhaft das Kind operiert, ans Ohr halten. Tja, der Chirurg, das ist derjenige, der sozusagen die Arbeit macht. Manchmal kommt es während einer Operation zu Komplikationen. Dann fangen die Geräte an zu alarmieren. Und hier sind wieder Armin und Gordon gefragt, wie die Alarme auf stumm schalten und alles wird wieder gut. Dann gibt es noch Momente, in denen sich das Licht im Operationssaal verstellt. Und oft kann die Operation nur deswegen fortgesetzt werden, weil die Narkoseärzte das Licht wieder richtig einstellen. Am Ende der Narkose werden die Kinder aufgeweckt und in den Aufwachraum verlegt. Wenn einem Kind dann noch etwas wehtut, sagen Armin und Gordon den Pflegekräften, dass sie Schmerzmittel geben sollen. Es sei denn, es ist nachmittags. Dann haben sie bereits Feierabend und irgendwer anders muss das tun. Ihr seht, der Beruf des Kinderanästhesisten ist so vielschichtig und komplex, man kann ihn unmöglich an einem Nachmittag erlernen. Dazu benötigt man schon ein ganzes Wochenende. Tja, naja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Jetzt wisst ihr, was Armin und Gordon machen und was Kinderanästhesie ist. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge. Herzlichen Glückwunsch, Kinderanästhesie Talk zum zweiten Jahr.
Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie Talk Podcast mit Armin und Gordon, der Podcast, bei dem es darum geht, Kindern beim Schlafen zuzusehen. Heute ist Sonntag, der 24. Dezember 2023. Fröhliche Weihnachten, Armin.
Fröhliche Weihnachten, Gordon. Fröhliche Weihnachten, lieber Zuhörerinnen und Zuhörer.
Kurz zu uns. Mir gegenüber grinst in den Monitor Armin Sablewski, Facharzt für Anästhesie aus dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel.
Und in meine Kamera grinst niemand Geringeres als der Mann mit der sexy Moderatorenstimme, Dr. Gordon Fink, Oberarzt im Klinikum im Friedrichshain.
Das ist übrigens ein Klischee mit dieser Stimme, ne? Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, deine Stimme ist viel cooler als meine Stimme. Ich weiß gar nicht, wie wir dazu kommen, dass ich die Radiomoderatorenstimme
Wenn wir wirklich etabliert sind, Gordon, so in 5 Jahren, dann machen wir mal eine Umfrage.
Okay. Also ich finde, dass du sexier klingst.
Wirklich. Ja, das ist ja mal das mit dem subjektiven Wahrnehmen und dann, wie es wirklich ist. Also ich glaube, ich habe schon häufig gehört von Zuhörern, auch männlichen, dass wir schöne Stimmen haben. Das finde ich toll. Freut mich, dass das so ist. Man selber mag ja seine Stimme oft nicht selber hören. Ne? Das ist doch Fakt.
Da gewöhnt man sich aber dran. Ne? Irgendwie ja. Jetzt so nach 2 Jahren ist das irgendwie normal geworden.
Etwas normaler als vorher auf jeden Fall, ja.
Herzlichen Glückwunsch übrigens, Armin, zum 2-Jährigen.
Ja, danke. Dir auch. Vielen Dank, dass du in dieses skurrile Projekt eingestiegen bist. Weißt du noch, wie es angefangen hat?
Gegen Widerstände. Du hast hier auf meiner Couch gesessen, ein Süppchen von diesem Suppenladen um die Ecke und hast sinniert, ach, hast du nicht irgendwie Lust auf einen Kinderanästhesie-Podcast? Dann könnten wir das in die Ausbildung mit einbauen.
Ja, ich dachte, das ist ganz praktisch natürlich. Also wir quatschen die ganze Zeit über irgendwelche kinderanästhesiologischen Themen. Wenn man uns einfach nur zuhören würde, und man das anderen abspielen würde, würde das Kluge, was wir gesagt haben, vielleicht auch anderen helfen. Das war vielleicht eine etwas arrogante Ansicht, aber wenn man das ein bisschen sortiert und das dann so didaktisch aufarbeitet, so wie wir es ja dann gemacht haben, fand ich das schon relativ praktisch, das dann auch so zu tun und dem der Nachwelt zur Verfügung zu stellen.
Ja, in meiner Welt gab es nicht die Realität, dass ich irgendwas Kluges zu Kinderanästhesie sage, sondern in meiner Realität war es so, nach der ersten Folge werden wir verklagt und es gibt irgendeinen Shitstorm und wir haben wieder irgendwelche Markennamen genannt und haben gegen Rechte verstoßen. Das sind die ganzen Gedanken, die ich hatte. Also ich hatte wirklich auch echt Angst, dass das total in die Hose gehen kann, ne?
Ja, das kann immer noch in die Hose gehen und es ist doch jetzt ein schönes Produkt entstanden und das hat uns Spaß gemacht und vor allem haben wir uns als Freunde kennengelernt.
Ja, da ist was gewachsen in den 2 Jahren, ne?
Für mich persönlich ist das auch das Wichtigste, was dabei rausgekommen ist.
Oh.
Also eine kleine Liebeserklärung an Gordon.
Und genau. Das, nachdem ich gerade erst die Einladung für eure Hochzeit verbubbelt habe. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo die ist, aber die muss hier irgendwo sein, die haben wir nicht aufgemacht.
Das findest du bestimmt irgendwie.
Wo wir schon beim Bedanken sind, das war wirklich fantastisch, oder? Christoph Biemann, vielen herzlichen Dank für dieses grandiose Intro, das du uns eingesprochen hast, dass du diesen Spaß mitgemacht hast, uns auf die Schippe genommen hast. Das war einfach herrlich, dir zuzuhören. Und ja, von einer so prominenten Stimme anmoderiert zu werden, das ist once in a lifetime, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das war auch eine lustige Geschichte, wie wir an ihn rangekommen sind. Also eigentlich ganz unspektakulär. Wir haben die Redaktion von der Maus angeschrieben, haben darum gebeten, dass uns jemand von der Maus das Intro einspricht. Und dann hat mich eine unbekannte Nummer angerufen und weil ich ein Mittagsschläfchen gemacht habe, habe ich das nicht annehmen können. Dann habe ich nach meinem Mittagsschlaf und nachdem meiner Kinder zurückgerufen und habe gesagt, ja, sie haben mich angerufen. Wer ist denn da? Ja, hier ist Christoph. Ich so, ja, und? Was kann ich für Sie tun? Und ja... Ja, sie haben doch mich angerufen. Ich bin hier wegen des Podcasts oder so. Ich so, Christoph, der von der Maus.
Ja, genau. Hast du seine Stimme nicht erkannt?
Nee, ich bin gerade, wie gesagt, aufgewacht und dachte mir so, was von Christoph? Christoph vom Fußball, Christoph vom, was weiß ich was, von der Uniklinik.
Ja, von der Maus.
Aber es war Christoph von der Maus und naja, gut, hat die Situation retten können und zack, das war das Produkt, das er uns hier abgeliefert hat.
Ja, fantastisch. Wirklich, wirklich toll. Und Christoph Biemann ist Schirmherr einer Stiftung, und zwar des Bundesverbandes Herzkranke Kinder. Und als Dankeschön für diesen Spaß spenden wir natürlich wieder einmal unsere 250 Euro an diesen Bundesverband. Vielen lieben Dank, Christoph, in deinem Namen.
Ja, und damit sind unsere Spendengelder wieder weg. Das ist auch gut so, denn dafür machen wir ja das Ganze, damit wir andere Vereine unterstützen können, die wir in dem Umfang wahrscheinlich gar nicht unterstützen könnten. Ja,
das ging eine ganze Menge auch an Herzkind e.V. Die letzten beiden Folgen haben wir ja Herzkind e.V. bedacht. Und unser heutiger Interviewpartner wird natürlich auch einen Spendenwunsch haben. Ich habe schon eine Idee, was das sein könnte. Aber da fragen wir ihn und am Ende dieser Folge werden wir blank sein. So viel können wir euch versprechen.
Und wenn ihr unser Projekt weiterhin unterstützen möchtet, wenn ihr findet, dass es in Ordnung ist, was wir machen und wenn ihr uns helfen wollt, so tolle, prominente Leute wie Christoph Biemann an Land zu ziehen, für die wir dann in deren Namen Spenden machen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin unterstützen würdet mit einer Spende. Und weil das unsere Jubiläumsfolge ist, unsere 2-jährige Folge, und die Folge 21 haben wir uns gedacht, dass wir jedem, der uns mindestens 21 Euro gespendet hat, eine Postkarte schicken mit dem Cover dieser Folge. Was hat es eigentlich mit dem Cover auf sich, Gordon?
Ja, das wollte ich dich fragen. Du hast mit diesem Cover, bist du irgendwann angekommen und ich fand das mega. Und du hast das von einem Künstler entwerfen lassen, der auch das Ganze für einen feuchten Händedruck gemacht hat? Nee, nicht ganz, ne?
Nee, war nicht so günstig, aber ich finde trotzdem noch zu einem guten Preis. Also Sven Hillenhagen ist der Künstler, der uns dieses Cover erstellt hat. Ich weiß nicht, wie man seinen Beruf bezeichnen soll. Also er ist irgendwas mit Medien.
Er macht irgendwas mit Medien.
Ja, genau. So wie wir.
Irgendwas mit Kindern und Medien.
Ja, aber der hat das handgezeichnet. Man sagt ihm halt vorher, wir möchten gerne das und das haben, schickt ihm ein paar Fotos und dann macht er so eine Karikatur fertig und ich liebe seine Karikaturen.
Ich finde es auch toll, es ist gut geworden. Wir verwenden diese Karikatur als Cover für unsere Jubiläumsfolge, Folge 21 FAQ, Repetitorium Kinderanästhesie. Und wer, wie Armin schon gesagt hat, mindestens 21 Euro spendet, bekommt so eine Karte. Die ist auch eine gute Investition, denn da wir ja beim Unterschreiben und Bekleben auch immer ein bisschen sabbern, ist unsere DNA auf dieser Karte und damit könnt ihr dann im Falle einer Straftat, wenn ihr die Karte gut positioniert, den Verdacht auf uns lenken. Also solltet ihr euch wirklich überlegen, ob es nicht eine gute Investition in eure Zukunft ist.
Gut, jetzt muss ich dich leider enttäuschen, weil die Briefmarken, die ich gekauft habe, sind mit Klebe, aber ich kann auch gerne was an Spucke drauf machen.
Das wird schon gehen. Also Leute, das geht schon.
Okay, wir möchten uns noch bedanken für eine richtig tolle E-Mail. Und die E-Mail hat sich angefühlt wie die Früchte eines Baumes, den wir vor 2 Jahren gepflanzt haben. Was stand in der E-Mail, Gordon?
Tim ist Pflegekraft eines Maximalversorgers und das freut uns immer ganz besonders, wenn wir nicht nur Akademiker und Akademikerinnen ansprechen, sondern eben auch die Pflegekräfte. Und Tim hat uns geschrieben, dass er als Pflegekraft in einer zentralen Notaufnahme auch für die Versorgung von Kinderpolytraumata zuständig ist. Und dass das natürlich bei allen seinen Kolleginnen und Kollegen der absolute Albtraum ist. Und sie sind dann, obwohl sie eigentlich nicht spezifisch ausgebildet sind und wie er sagt, es auch keine spezifischen Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, sind sie trotzdem Ansprechpartner für alle im Schockraum vertretenen Fachdisziplinen und wirken mit bei Narkose, Wärmeerhalt, Wundversorgung und eben alles, was dazugehört. Und er schreibt, dass der Podcast ihm unheimlich geholfen hat, diese Unsicherheiten, die sie alle haben, abzubauen. Gerade eben in den Grundlagen der Kinderanästhesie, Kommunikation, Medikamentensicherheit, Angehörige und Human Factors. Und das war so schön. Da ist so einem so das Herz aufgegangen, weil es genau den Kern von dem trifft, was wir bezwecken wollten, als wir vor 2 Jahren angefangen haben, über Kinderanästhesie zu quatschen. Also lieber Tim, hab vielen lieben Dank für diese Rückmeldung. Die hat uns wirklich sehr gefreut. Haben wir dir auch schon geschrieben?
Ja, herzlichen Dank. Diese E-Mail von Tim passt auch gut zu unserem Rückblick. Ich würde ganz kurz über Zelle mit dir sprechen. Gab es da aus seiner Sicht irgendwas, was wir noch zu Zelle sagen müssen?
Nee, Zelle war toll. Ich erinnere mich aber noch an deine Wortmeldung, als Philipp Jung einen Vortrag gehalten hatte. Da hattest du dich zu Wort gemeldet und hattest etwas Spannendes gefragt, einen Gedanken, den ich so noch nie hatte, aber der wirklich eine absolute Berechtigung hat. Willst du deine Frage hier nochmal wiederholen?
Das mache ich gerne und deshalb wird auch gleich der Bezug zu der E-Mail von Tim klar. Ich weiß zwar nicht mehr, wie der Titel von Philipps Vortrag war, aber es ging schlussendlich um CRM-Training und wie man sich in der Qualität verbessert. Und er hat ein Plädoyer dafür gehalten, dass man Training macht. Wir sind ja auch Verfechter von Training. Wir haben das ja auch in unserer Fehlerkulturfolge ausführlich begründet, wo wir es auch gut finden. Aber dennoch ist es wichtig, ehrlich zu sein und einmal mal zu schauen, ob diese Trainings, die man macht, ob die auch wirklich effizient sind für das Kollektiv. Also meine Frage an ihn war, gibt es denn Beweise dafür, dass es die Mortalität oder die Morbidität senkt, wenn man solche CRM-Trainings gemacht hat? Und er hat dann gesagt, nein, die gibt es nicht, die Studien, und die gibt es auch nicht. Das war irgendwie klar, dass es die nicht gibt. Aber er meinte, er geht ja mit einem besseren Gefühl nach Hause und die Kommunikation ist besser und so weiter. Und da gebe ich ihm auch 100% recht. Er hat vollkommen recht, dass das so ist. Na, aber ich glaube am Ende, wenn man aus wirtschaftlicher Sicht das betrachtet oder aus Chefebene, dann muss man natürlich gut sich überlegen, warum man halt so einen hohen Batzen Geld in die Hand nimmt, um einen Kollegen zu ermöglichen, zu so einem Kurs zu fahren. Also ich kann sozusagen auch die Gegenposition verstehen, warum das eben nicht wie Candies alle zur Verfügung gestellt wird, dahin zu fahren. Wie siehst du das denn?
Ja, ich finde das schwierig. Es ist gesunder Menschenverstand. Natürlich bringt es dem Patienten etwas. Und wir wissen das ja auch aus der Luftfahrt, dass diese CRM-Trainings die Zwischenfallrate in der Luftfahrt senkt. Also warum sollte das dann nicht in der Medizin sein? Nur da kann man schlechter untersuchen.
Ja, ich glaube, wir sind noch mehr Leute und die Situationen sind noch unterschiedlicher. Ne? Es ist schwierig. Ich glaube, was wirklich effektiv wäre, wenn man eine ganze Abteilung zu so einem CRM-Training schicken würde. Ich glaube, das habt ihr auch vor 2 Jahren gemacht, ne?
Das haben wir mal gemacht, ja. Genau. Wir waren im PCIM der Charité,
genau.
Im pädiatrischen Simulationstraining. Das war gut. Das hat echt Spaß gemacht und es hat natürlich auch einen Teambuilding-Effekt.
Richtig. Gehabt, ne? Und das ist der entscheidende Vorteil. Ihr macht das im Team. Ihr seid dann alle, wie ihr geschlossen hingegangen seid, wieder zurückgekommen und habt eure Kommunikation, eure Skills insgesamt verbessert. Und dann habt ihr eine Chance, dass ihr auch das an den Mann bringt oder an das Kind. Ja, und ich glaube, so würde das funktionieren. Aber ich glaube, einzelne CRM-Trainings sind super gut. Aber wenn man ehrlich und nüchtern ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich was verbessert insgesamt. Also oder so.
Doch, es verbessert es und es hat auch einen Effekt garantiert im Kleinen, im Mikrokosmos.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
Ne?
Es steht da, Tropfen hüllt den Stein und ich glaube, so ist das nämlich auch. Und ich bin ja auch Instruktor oder zumindest auf dem Weg dahin, für ALS-Kurse zu werden und da waren auch 2 Pflegekräfte da und ich weiß noch, ob ich denen gesagt habe, weil die so verunsichert waren, was sie denn eigentlich dort machen sollten und unter all diesen Ärzten. Da meine ich, naja, aber ihr macht wieder heute ein Stück die Welt besser, weil ihr einen Perspektivwechsel durchgemacht habt und das ist das, was dann am Ende doch die medizinische Welt besser macht. Ich glaube, so argumentiert ist das schon gut, aber wie gesagt, unterm Strich wahrscheinlich.
Naja doch, man kann auch so andere Surrogatparameter hinzuziehen. Zum Beispiel gibt es ja diese Untersuchung, die Jost Kaufmann in seinem Medikamentensicherheitsartikel genannt hat. Ich pack die gerne in die Shownotes, die kann ich gerade nicht aus dem Kopf zitieren. Aber da ging es halt darum, dass allein das Bewusstsein, dass es Medikamentenfehler geben kann, dazu sorgt, dass die Fehlerrate sinkt. Das hat er nachgewiesen.
Ja.
Und das ist ja letztendlich genau der gleiche Mechanismus.
Glaube ich sofort.
Und von daher, natürlich wird CRM-Training die Mortalität senken. Das geht nicht anders. Man kann es halt einfach nur nicht messen.
Ja.
Jedenfalls wüsste ich nicht, wie man es messen sollte. Und deshalb muss man gegen diese wirtschaftliche Argumentation, es ist nicht messbar, es ist nicht nachweisbar, also zahle ich den teuren Kurs nicht, da muss man gegenhalten. Da muss man einfach mit gesundem Menschenverstand gegenhalten.
Wahrscheinlich hast du recht, aber vielleicht kann uns ja einer der Hörerinnen oder Hörer da helfen, ein bisschen mehr Klarheit ins Licht zu bringen und gute Argumentationsgrundlagen liefern. Lass mir jetzt mal so stehen.
Okay, aber mehr haben wir dann zur Zelle auch nicht zu sagen.
Nee, haben wir nicht. Das war aber schon wieder ein kleiner Exkurs. Also hallo nochmal, wenn ihr jetzt eingeschlafen sein solltet. Jetzt wird es wieder wichtig. Es geht um CME-Punkte. Für diese Folge könnt ihr CME-Punkte beantragen. Aber Achtung, auch für andere Folgen, die wir in der Vergangenheit schon ausgestrahlt haben.
Genau, wir sagen immer, dass das Portal für die jeweilige Folge bis zum 15. des Folgemonats geöffnet ist. Nun ist es so, dass wir am 2. Dezember, glaube ich, unsere SCA 2023 Folge veröffentlicht haben. Jetzt am 24. Dezember die Jubiläumsfolge. Das heißt also bis zum 15. Januar sind schon mal diese beiden Folgen online plus unsere Neujahrsfolge, die wir gemeinsam, das dürfen wir auch schon mal spoilern, mit den Pin-Up-Dogs und den Expertise-Piraten wieder am 01.01.2024 ausstrahlen werden. Auch diese Folge wird bis zum 15. Februar sogar noch online sein. Das heißt, ihr könnt euch bis zum 15. Januar dann quasi mit drei Folgen zertifizieren. Ihr müsst aber die entsprechenden Passworte auch für die richtige Folge eingeben. Sonst funktioniert das nämlich für euch leider nicht.
Und um an diese Punkte zu kommen, geht ihr auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Links findet ihr einen Reiter, auf den ihr klickt. Dann geht ihr auf CME-Punkte-Fortbildungsstunden. Wenn ihr dort seid, müsst ihr die Hinweise zum Datenschutz lesen und akzeptieren.
Oder auch nicht.
Zumindest müsst ihr auf den Button klicken und dort gebt ihr dann euren Namen ein, die Passwörter und eure EFN-Nummer. Korrekt geschrieben. Und wenn ihr nicht ärztliches Personal seid oder im Ausland diesen Podcast hört und euch anerkennen lassen wollt, dann beantragt ihr eine Zeitbescheinigung.
Genau. Das ist ein zusätzlicher Service, der einen echten Gegenwert für euch hat, denn ihr könnt Punkte sammeln, die ihr sowieso sammeln müsst und die normalerweise richtig Geld kosten, wenn man die in Form von Symposien oder Kongressen oder so eintütet. Und deshalb würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr so einem Punkt oder zwei Punkten einen gewissen Gegenwert beimisst, den ihr auf unser PayPal-Konto wandern lasst.
So sieht's aus. So, jetzt haben wir genug gesabbelt. Jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische ranholen
hier. Wollte ich auch gerade sagen.
Sehr gut. Und wie kam es eigentlich zu dieser Folge, über die wir heute sprechen werden?
Ja, wir werden immer mal wieder angeschrieben zu irgendwelchen speziellen kinderanästhesiologischen Fragen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, also wenn wirklich so viele verschiedene Fragen da noch offen sind, dann lass uns doch einfach einen Aufruf starten über unsere sozialen Medien und einfach mal uns an die Leute, die uns hören, direkt wenden. Was möchtet ihr zum Thema Kinderanästhesie wissen?
Ja, und da ist ein ganz großes Potpourri an Fragen gekommen. Es waren so viele Fragen, dass wir eigentlich dann gemerkt haben, wir bilden hier die ganze Kinderanästhesie ab. Und wir wollten aber auch nicht uns die Blöße stellen, diese Fragen beantworten zu können. Und darum haben wir das in Armin und Gordon hier so gelöst, dass wir einen Experten an Land dafür gezogen haben.
Und wer kann uns besser einen so allumfassenden Einblick in die Kinderanästhesie gewähren als ein Chefarzt der Anästhesie an einem reinen Kinderkrankenhaus?
Ganz genau genommen ist der Chefarzt für die Anästhesie, Kinderintensiv- und Kindernotfallmedizin auf der Bult in Hannover. Er ist DEAA. Heutzutage würde man wahrscheinlich DESAIG sagen. Und FERC. What? Was ist das? Weißt du, was es ist?
Gesundheit. Nie gehört.
Echt nicht? Ich habe natürlich auch nachgeguckt. Also das ist eine Auszeichnung des ERC, also des European Resuscitation Councils. Und für
Fellowship?
Ja, genau. Genau. Also er ist sozusagen ausgezeichnet für hervorragende Arbeit zum Thema Wiederbelebung und Notfallmedizin, insbesondere bei Kindern.
Das passt ins Bild.
Ja, denn er ist der Grand Monsieur der Kinderanästhesie, also das Pendant von der Grande Dame der Kinderanästhesie, wie ich finde. Und auch der Papa der Kinderanästhesie.
Ja, der Opa. Weißt du noch, in Köln hatte er einen Vortrag eröffnet, wenn er anfängt zu reden, dann kommt er sich langsam vor, wie Opa erzählt von früher.
Richtig. Und er ist auch Hochschullehrer der medizinischen Fakultät der Universitätsmedizin Göttingen. Er hat eine wirklich lange Publikationsliste mit Schwerpunkten in der Kindernotfallmedizin und zu nahezu jedem kinderanästhesiologischen Thema.
Say hello zum Pavarotti der Kinderanästhesie. Hier ist Professor Dr. Christoph Eich.
Hallo Armin, hallo Gordon.
Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich eingeladen wurde.
Du bist heute hier, um als Experte die Fragen zu beantworten, die unsere HörerInnen uns gestellt haben. Und es waren so viele Fragen, sodass wir einmal durch die ganze Kinderanästhesie durchreiten werden. So scheint es mir zumindest. Aber ich glaube, dieses straffe Programm ziehen wir jetzt durch und ich freue mich drauf.
Im Vorgespräch hattest du einmal gesagt, als du das Skript gesehen hast, das ist ja ein ganzes Repetitorium Kinderanästhesie und irgendwie hat uns das nachdenklich gemacht und ja, irgendwie ist es das, ne, Armin? Und deshalb haben wir der Podcast-Folge auch den Titel gegeben, Repetitorium Kinderanästhesie, weil es wirklich einmal ein Ritt durch alle Themen, die die Kinderanästhesie betreffen, werden wird.
Ja, und jede gute Narkose beginnt ja in der Prämedambulanz und so haben wir die Fragen auch ein bisschen sortiert. Und es geht los mit der Prämedikation. Christoph, ist die medikamentöse Prämedikation der Kinder mit Midazolam-Saft eine One-Fits-All-Lösung?
Die Antwort klingt ja schon nach einer rhetorischen Frage. Nein, natürlich ist das nicht. Ich glaube, dass Midazolam für bestimmte Kinder in bestimmten Situationen ein Segen sein kann, ohne Frage. Aber dass sie für viele Kinder verzichtbar ist und vielleicht sogar nachteilig sein kann. Also wir haben ja durchaus Hinweise darauf, dass Midazolam bei entsprechend disponierten Kindern die Delir-Inzidenz erhöhen kann, vielleicht auch die Nachschlafzeit bei ambulanten Kindern verlängert. Also es gibt durchaus Gründe, darüber nachzudenken, ob ein Kind Midazolam bekommt. Aber, wie gesagt, für Kinder, die entsprechend davon der Anxiolyse vor allen Dingen profitieren, kann das durchaus ein Segen sein.
Wie macht ihr das? Ist Midazolam, wenn ihr prämediziert, immer noch das First-Line-Medikament oder nehmt ihr was anderes?
Ja, es ist in der Tat noch First-Line-Medikament. Alternativen gibt es auch, also Chloridin beispielsweise oral, in einer ausreichend hohen Dosierung rechtzeitig gegeben. Vielleicht auch künftig Dexmedetomidin nasal, intranasal, wäre eine Alternative. Oder in einzelnen Fällen auch ist auch die Ketamin Prämedikation denkbar. Aber Midazolam ist mit Abstand das am häufigsten verwendete Prämedikationsmedikament bei uns.
Was heißt denn bei Clonidin ausreichend hoch? Wir hatten mal einen Hörer, der uns geschrieben hat, er prämediziert mit 2-3 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht Clonidin. Ich fand das schon ziemlich wenig, ehrlich gesagt. Wie dosiert ihr das?
Also ich denke, 4 Mikrogramm pro Kilo bei der oralen Clonidingabe ist schon eher die untere Grenze. Und natürlich muss man es rechtzeitig geben. Also eine Stunde vorher, vor Narkosebeginn, sollte es gegeben werden, eher früher. Das macht die Sache natürlich manchmal schwierig, wenn die Kinder halt noch nicht so früh im Haus sind, an erster Stelle sind oder wenn sie eben dann früher als erwartet in OP sollen. Das heißt also, der Vorlauf ist doch länger als bei Midazolam.
Ich kann das Ganze ein bisschen unterfüttern mit noch nicht veröffentlichten Daten der Tiger-Umfrage übrigens. Da haben wir ja gefragt, welche Medikamente denn eigentlich genommen werden. Und alle Teilnehmer haben gesagt, sie nehmen Midazolam. Das gehört zum Repertoire. 50% etwa sagen, dass auch Esketamin zum Einsatz kommt. Also noch vor den Alpha-2-Agonisten. Das sagten ungefähr ein Drittel der Befragten. So mal zur Einordnung. Fand ich spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass Ketamin so einen hohen Stellenwert hat.
Ja, das ist erstaunlich. Das stimmt. Hätte ich auch nicht gedacht.
Wie macht ihr das denn bei OSA-Kindern? Also Kinder mit einer obstruktiven Schlafapnoe? Gregor Badelt warnt ja davor, zu Recht diese Kinder mit Midazolam zu prämedizieren, aus Sorge durch eine zu tiefe Sedierung den Atemweg zu gefährden. Er selber sagt aber auch, er macht's trotzdem. Wie macht ihr das?
Ja, es ist natürlich auch da eine besonders sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung erforderlich. Also ich denke, es ist immer eine Frage halt, was im Vordergrund steht, ob die Anxiolyse wirklich ganz bedeutsam eingeschätzt wird. Dann ist natürlich trotzdem Midazolam-Prämedikation sinnvoll unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, also Monitoring und eben auch persönlicher Überwachung. Ist natürlich abhängig auch vom Setting, das einem zur Verfügung steht. Also wenn die Kinder überwacht werden können auf Stationen oder im ambulanten Holding-Bereich, dann ist das Risiko ja wahrscheinlich tolerabel. Das heißt im Klartext, man muss sich überlegen, ob man die Kinder prämediziert. Aber wenn sie eine gute Indikation haben, Stichwort Anxiolyse, dann würde ich davor auch in der Regel nicht zurückschrecken.
Mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen dann quasi genau, unbedenklich. Ja. Ja.
Ich glaube, die häufigsten Komplikationen sind übrigens Verletzungen und gar nicht mal die Atemdepression. Das ist dosisabhängig. Ne? Je höher die Konzentration von Midazolam ist, desto mehr überwachen muss ich das Kind natürlich. Aber viel häufiger verletzen sich die Kinder, weil die dann so Ataxin bekommen und taumelig werden und dann gegen das Bett geht, dass sie stoßen oder aus dem Bett fallen, zu drohen. Ich glaube, das ist das, worum die überwachungspflichtig werden, hauptsächlich. Meine Erfahrung, Einschätzung.
Ja, wobei, ganz ehrlich, wir haben also, ich kann mich da kaum daran erinnern, dass wir irgendwelche relevanten Verletzungen jemals hatten bei, wie auch immer, prämedizierten Kindern. Also das ist anscheinend nicht so ein, sagen wir mal, sehr häufiges Problem. Vielleicht liegt es auch an einem speziellen Kindersetting bei uns, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls scheint das nicht relevant zu sein vom Problem.
Also eine dokumentierte Verletzung hatte ich auch nicht, aber so, die machen schon ganz schön viel Quatsch, die Kinder, wenn sie schön betüdelt sind.
Das kann ich bestätigen, auch von eigenen Kindern, die entsprächend mit Midazolam prämediziert wurden. Ja.
Mhm. Und dann kommen wir schon zu der ersten großen Herausforderung für uns Ärztinnen und Ärzte, der Venenzugang. Da geht es ja um die Wurst und da müssen wir dafür sorgen, dass wir möglichst beim ersten Mal erfolgreich sind mit dieser Maßnahme. Was ist aus deiner Sicht der ideale Venenzugang? Also wann lege ich ihn an? Welche Stellen sind prädestiniert?
Also wann ich ihn anlege, hängt ja auch vom ganzen Gesamtsetting ab. Braucht das Kind präoperativ Blutentnahme beispielsweise? Braucht das Kind Infusion? Braucht das Kind Medikamente und so weiter? Das ist ja in den allermeisten Fällen nicht erforderlich. Das heißt also, wir legen den Venenzugang im OP. Das Ziel ist es, dass die Kinder ausreichend lange eine topische Anästhesie hatten, Emla-Tapfi-Pflaster, und dann eben die Punktion erfolgen kann. Die Logistik dieser tropischen Anästhesie ist ja natürlich nicht immer ganz einfach. Das muss ausreichend lange drauf sein, also eine Stunde eigentlich mindestens. Und auch durch ausreichend oder rechtzeitig vorher das Pflaster entfernt sein, damit die Vasokonstriktion wieder rückgängig ist. Die klassischen Prädilektionsstellen sind natürlich üblicherweise die Handrücken oder auch die Ellenbeugen, gegebenenfalls die Unterarme der Kinder. Und wie gesagt, entscheidend ist halt eben, dass es lang genug drauf war und früh genug wieder abgemacht wurde.
Also das Timing, das Allerwichtigste.
Dazu muss man sagen, dass wir sehr großzügig sind, trotz allem auch mit der inhalativen Einleitung. Das heißt, bei uns werden auch sehr viele Zugänge nach inhalativer Einleitung in Narkose gelegt. Mit dann natürlich deutlich besseren Bedingungen.
Gibt es da ein Schema? Also so ein, zwei Fehlpunktionen und dann wird großzügig inhalativ eingeleitet?
Also ich persönlich mache das so und viele andere auch. Festgelegt ist das bei uns nicht, nein.
Ah, okay.
Ja, also aber da wir sehr großzügig inhalativ einleiten, ist es für uns jetzt für niemanden eine Hemmschwelle, jetzt auch große Kinder, gegebenenfalls sogar Jugendliche, inhalativ einzuleiten mit schwierigen Venenzugängen. Das ist immer eine Option, denke ich. Die sollte man sich aufrechterhalten.
Also macht ihr eine primäre offene Einleitung? Oder habt ihr das richtig verstanden? Oder macht ihr sekundär offen, sage ich jetzt mal? Also nach frustranem Venenpunktionsversuch dann eine offene Einleitung? Oder macht ihr, wenn du sagst, also die Venen sind so schlecht, ich mache gleich eine offene Einleitung?
Ja, das kommt sehr häufig vor. Ne? Oder Kinder, die wir schon kennen, wo wir schon wissen, dass es schwierig wird. Also die typischen Frequent Flyer oder auch Kinder beispielsweise in entsprechender Konstellation. Da sind wir sehr, sehr großzügig mit relativer Einleitung. Mhm. Ne? Mhm. Oder wenn die Kinder sehr, sehr unruhig sind oder das Emla, die Emla-Logistik nicht funktioniert hat, muss man sagen, das passiert auch gar nicht mal so selten, dass es einfach zu spät draufgekommen ist. Und kann man es auch gleich lassen. Wenn es nur 10 Minuten drauf war, dann braucht man es nicht. Ne? Und das geht ja so weit, dass man auch Kinder, sagen wir mal, die man grundsätzlich eher mit einer Tiva versorgen wollte, dass man die eben auch kurzfristig inhalativ einleitet, Zugang legt und dann auf die Tiva wechselt. Auch das ist ja durchaus eine gute Option.
Ich bin etwas liberaler geworden mit der inhalativen Einleitung, weil ich ein paar Mal die Erfahrung gemacht habe, dass die Kinder, die schon verständiger waren, drum gebeten haben, an der Maske einschlafen zu dürfen, bevor sie gepiekst werden. Und dachte ich, auch so, wenn du dir das wünschst, warum nicht? Und dann hat das Kind selbst die Maske gehalten, fast bis zur Exzitation. Und das ist halt ein paar Mal ist dieser Wunsch so von dem Kind an mich herangetragen worden, so dass ich so die Scheu verloren habe, weil ganz offensichtlich in der Welt der Kinder das Einschlafen an der Maske alles andere als ein großes Problem darstellt. Der Pieks ist dann schon eher etwas, wovor sie Angst haben.
Vor allem, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ne? Wenn sie schlechte Erfahrungen hatten vorher, dann wollen sie in der Regel keinen Pieks mehr haben.
Wie wir in Zelle gehört haben, sozusagen Nadelphobie, Schmerzen durch Nadeln, der häufigste Grund, warum später Arztkontakte gemieden werden und dann eben Vorsorgen nicht gemacht werden, Zahnärzte nicht besucht werden oder sogar Impfungen ausgelassen werden.
Was auch, glaube ich, hilft, ist, wenn man die Venenpunktion entzerrt. Das war ja auch eine Frage, wann, wie und wo. Das hat uns unser Clown gesagt. Ich glaube, das hat er auch in unserem Interview gesagt, Gordon, dass wenn man den Zugang noch eine Holding Area legt oder im Einschlafraum, dann ist das besser, als wenn man das dann im Saal macht oder im Einleitungsraum. Da hast du dann die Venenpunktion, die in Anführungsstrichen Verkabelung des Patienten. Alle schauen von oben auf das Kind herab, also am bestenfalls natürlich in Augenhöhe, aber und das sind so viele Eindrücke und Sensationen, das ist einfach zu viel fürs Kind. Und wenn man das kann man ja gut wirklich im Vorfeld schon machen, ne? Dass man das entzerrt, alles, das ganze Setting.
Das ist ja das Kennzeichen auch der Kinderanästhesie, dass man eben da sehr flexibel ist und immer wieder auf Situationen, sagen wir mal, flexibel reagiert. Also es gibt bei uns auch Fälle, wo wir auf Station gehen und den Zugang darlegen, wenn bekannt ist, dass die Kinder quasi in der Einleitung oder schon in der Umweltschleuse sehr aufgeregt sind und da die Maßnahmen verweigern, dann kann man auf Station gehen und da in einem stabilen Setting im Zimmer, im Beisein der Eltern eben Zugang legen. Das kann auch sinnvoll sein, und die Kinder dann eben auch durchaus schon ausreichend zu sedieren und dann sediert in den OP.
Finde ich auch super. Ich wurde ein paar Mal dazu gezwungen, das so zu tun, weil Dienstgeschäft und das Kind war schon prämediziert und dann kam wieder irgendwie irgendwas dazwischen, Polytrauma oder irgendwas anderes, Dringlicheres. Und dann tickte die Uhr, ne? Also die Prämedikation war schon wieder am Abklingen, Emla, die Wirkung war am Abklingen. Und dann bin ich auch in einer freien Minute aufs Zimmer gegangen, den Zugang dort gelegt und dann konnte ich dann quasi, ohne das Kind abzuprämedizieren, an der Schleuse dann sedieren. Also das war, das sollte man nutzen, dann diese Zeit, wenn man sie hat.
Jetzt hast du dieses einjährige Kind inhalativ eingeleitet und stellst auch nach der Einleitung fest, verdammt, das ist ja ein Michelin-Männchen hier und ich sehe einfach keine Wehen. Was haben wir dann noch für Tipps auf Lager oder Tricks, mit denen wir trotzdem einen Zugang etablieren können? Das war auch eine Frage.
Ja, also es gibt natürlich immer, sagen wir mal, so bestimmte Stellen, wo auch dickliche Kinder, also Kinder in einem Alter, die eben, sagen wir mal, sehr subkutan, sehr, sehr kräftig sind, also gerade so ab dem späteren Säuglingsalter bis ins mittlere Kleinkindalter, das ist ja das Alter, wo die Kinder oftmals schwer zu punktieren sind. Die Stellen, wo es eigentlich oft noch geht, ist natürlich zum einen dieser Vena Magna. Das ist ja so eine bei Kindern durchaus sehr populäre Vene, die auch relativ groß ist. Man kann sie blind, also palpatorisch oder auch sozusagen nur nach Landmarken orientiert punktieren. Man kann sie auch sonografisch punktieren, geht beides. Erfolgsrate ist mit ein bisschen Geschick sicherlich weit über 70-80%. Die Handgelenksvenen sind natürlich beim wachen Kind ohne tropische Anästhesie schmerzhaft, aber auch da ist natürlich das Fettgewebe meistens etwas dünner. Und dann gibt es natürlich Hilfsmittel, die wir zur Verfügung haben oder zur Verfügung haben sollten. Die Transillumination beispielsweise ist ein sehr gutes Hilfsmittel, vor allem für die Handrückenvenen. Vorausgesetzt, man hat nicht alles zerstochen. Das sollte man rechtzeitig aufhören. Wenn man überall Hämatome gesetzt hat, dann sieht man mit der Transillumination dann auch nichts mehr. Und natürlich ganz klar heutzutage die Sonografie, die ja in der Regel doch sehr schnell verfügbar sein sollte. Auch da, Saphena Magna ist ein Zugang, den man sonografisch punktieren kann. Oder aber eben auch die Kubitalvenen am Unterarm oder gegebenenfalls in der Ellenbeuge, die man sonografisch ganz gut darstellen kann und auch punktieren kann.
Okay, super. Also an technischen Hilfsmitteln haben wir die Sonografie, Transillumination und, genau. Und Körperstellen, an denen das subkutane Fettgewebe geringer ist.
Ja, oder auch atypische Stellen. Also nehmen wir zum Beispiel Kinder mit, also die zum Beispiel schwerst mehrfach behinderte Kinder, also chronisch kranke Kinder, die haben wir ja eine hohe Prozentzahl in der Kindermedizin. Die haben manchmal Venen, wo man sie nicht erwartet, ne? Also wo man sie auch sonst bei anderen Kindern gar nicht so sieht. Am Daumen zum Beispiel oder an den Fingern, die Venen, die kann man manchmal erstaunlich gut punktieren. Und da sollte man halt darauf achten, dass man diese Venen nicht übersieht. Guckt man auf den ersten Blick nicht hin, aber die sind oft ganz gut da. Ne?
Und wann würdest du das Kind bohren, wenn du keinen Zugang etablieren konntest? Oder anders gefragt, musstest du schon mal im klinischen Setting bohren?
Ja, durchaus. Also es ist so, dass, sagen wir mal, die Häufigkeit, in der man intraossär punktiert, ist sicherlich in einem Kindersetting im Spezialisierten seltener, weil eben doch da sehr viele Leute sind, die sehr erfahren sind in der peripheren Venenpunktion. Aber auch da gibt es eben Fälle, wo es halt nicht geht. Natürlich zum einen in Notfällen, die jetzt mal außen vor, aber auch so semi-elektiv, wo man halt auch präoperativ bei einem mehr oder weniger elektiven Eingriff keinen Zugang bekommt, wo man sich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Braucht das Kind tatsächlich ein ZVK oder mache ich es mit einer intraossären Kanüle für einen überschaubaren Eingriff, wo ich die Kanüle nachher wieder rausziehe? Auch das haben wir schon in Einzelfällen gemacht. Das kommt nicht häufig vor, aber es kommt gelegentlich vor. Oder man punktiert primär intraossär und legt dann halt dann doch sekundär ein ZVK, weil der Eingriff oder die postoperative Versorgung das eben entsprechend nahelegt. In den viel häufigeren Fällen natürlich ist es so, dass wir die intraossäre Punktion, also intraossäre Set, natürlich als Standby haben. Das steht halt daneben für alle Fälle und man braucht es dann doch in der Regel nicht, aber in einzelnen Fällen dann schon.
Sind die Knochenkanülen eigentlich MRT-tauglich? Nee, ne? Die werden heiß, oder? Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber das wäre so das Setting, was muss ich dran denken, als du gesagt hast, für einen entsprechenden Eingriff. Ne? So der typische Fall, du leitest inhalativ ein, du kriegst ums Verrecken keinen Zugang. Ich habe auch schon mal eine Stunde da in dem MRT-Einleitungsraum versucht, einen Zugang zu etablieren. Seitdem gibt es übrigens eine Verfahrensanweisung bei uns, dass nach einer Viertelstunde die leitende Oberärztin hinzugezogen werden muss. Nur mal so als Beispiel. Aber das wäre ja sowas, dass man sagt, naja, so ganz nur inhalativ traue ich mich nicht, die Prozedur durchzuführen. Ich möchte schon irgendwie sowas wie einen IV-Zugang haben. Wäre ja dann eine Option. Ne? Da würde man ja für ein MRT kein ZVK legen.
Nee, in der Regel nicht. Ne? Und interessant, ich finde es eine gute Option. Man muss natürlich klar sein, die Komplikation gibt es schon. Das muss man ganz offen sagen, gerade wenn man das natürlich naturgemäß selten macht, gibt es schon Komplikationen, vor allem natürlich die Paravasate, also die nicht ganz, sagen wir mal, sauber liegenden Kanülen, ne, oder die Kanülen, die eher tangential oder vielleicht sogar auf der Gegenkortikalis eben wieder den Knochen verlassen. Das gibt es schon bei Kleinkindern, vor allen Dingen ist das ja gar nicht mal so selten. Ne, muss man sorgfältig darauf achten. Und im Zweifelsfall muss man eben nochmal bohren, wenn man sich mit der ersten Punktion nicht sicher war.
Wir hatten eben schon subsumiert, dass es ganz gut ist, wenn man diese ganzen bedrohlichen Dinge wie Zugang legen, Trennung von den Eltern, dass man die so ein bisschen voneinander entzerrt, um diese Dinge besser zu dosieren, dass nicht alles auf einmal auf das Kind einprasselt. So kann man den Zugang im Beisein der Eltern legen und die können das Kind begleiten durch diese Prozedur. Aber das kann man ja auch weiterspinnen. Also man könnte man ja theoretisch auch überlegen, die Eltern gleich mit in den OP zu nehmen und dort mit den Eltern gemeinsam das Kind einzuleiten. Wie handhabt ihr das?
Ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir baulich im Kinderkrankenhaus so in den 80er Jahren uns befinden nach wie vor und dass wir von 4 OP-Sälen haben wir 2 OP-Säle, die einfach zugänglich sind, wo die Eltern immer dabei sind bei der Narkoseeinleitung. Das ist auch räumlich gesehen da sehr einfach. Und es gibt 2 andere OP-Säle an einem anderen Ort, die hygienisch so abgeriegelt sind, dass die Eltern da regelhaft nicht dabei sind. Das ist unglücklich, aber es lässt sich kurzfristig nicht ändern. Wir sind gerade dabei, große Baumaßnahmen zu vollenden, damit das in Zukunft anders sein. Aber das heißt also bei uns etwa, muss man sagen, 50-50, wo die Eltern dabei sind und auch aus baulichen Gründen nicht dabei sein können.
Und wenn jetzt die baulichen Gründe keine Kriterien sind, habt ihr andere Entscheidungskriterien, wann ihr Eltern mit reinnehmt oder nicht?
Ich sag mal so, man könnte es jetzt sozusagen aus Sicht der Kinder oder der Elternrechte betrachten. Da muss man sagen, die Eltern haben das Recht oder das Kind hat das Recht, dass seine Eltern bei ihm sind und dass man nur in bestimmten Ausnahmesituationen davon abweichen kann. Und in aller Regel, muss man sagen, gibt es wenig Gründe, wenig medizinische Gründe, warum Eltern bei der Einleitung nicht dabei sein sollten. Natürlich gibt es zum einen natürlich die kleinen Säuglinge, die davon auch gar nicht profitieren, weil sie eben noch keine Fremdelreaktion haben. Oder Kinder, die sonst bewusstseinsgetrübt sind an ausreichendem Maße. Aber insgesamt, denke ich, sollte es das Ziel sein, dass die Eltern in aller Regel bei der Narkoseanleitung ihres Kindes dabei sind.
Eine Frage der Zuhörer war ja auch, wie wir damit umgehen, wenn Eltern dabei sind, die sichtlich ungeeignet sind. Und das gibt es ja manchmal, dass sie das sind, weil die ja zu ängstlich sind oder zu aufgeregt oder vielleicht auch zu viele Fragen stellen. Und dann muss man natürlich abwägen. Auf der einen Seite sind die natürlich wichtig für die Kinder und die sollten nicht getrennt werden, Stichwort Kinderrechte. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass die Eltern die Angst von Kindern noch verstärken können. Das heißt, man muss ein gutes Mittelmaß finden, glaube ich. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man ja auch oft sagt bei Kindern, dass man mehr als nur einen Patienten hat und man muss auch die Eltern mit einbinden und denen auch was Positives mitgeben, also so Zuspruch denen geben, damit auch die betreut sind.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist so wie in der Prüfung. Ne? In der Prüfung ist es ja auch wichtig, dass der Prüfer sich wohlfühlt. Und so ist es auch wichtig in der Kinderanästhesie, dass die Eltern sich wohlfühlen. Und du hast natürlich vollkommen recht, dass es für manche Kinder nicht vorteilhaft ist, wenn die Eltern dabei sind. Aber wenn die Eltern das trotzdem wollen, weil es für sie das vom Gefühl her besser ist, dann gibt es keinen Grund, das den Eltern zu verweigern. Und ich denke, die Gelassenheit müssen wir immer an den Tag legen, dass wir in der Kindermedizin immer die Eltern mit versorgen und auch unangenehme Eltern oder Eltern, die vielleicht ihre Kinder eher wenig unterstützen, durchaus in der Lage sind zu handeln.
Genau, wir können es ja die Patienten nicht aussuchen, genauso wenig wie die sich die AnästhesistInnen aussuchen können.
Genau, ja, sehr gut.
Ja, ich glaube schon, dass sie speziell nach dir fragen, Armin, oder? Wenn sie ins UKSH gehen. Alles andere würde mich wundern.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 3496. Ich wiederhole, 3496.
Wenn das Kind im Beisein der Eltern in einem jetzt nicht hochsterilen Bereich, wo die Eltern unproblematisch dabei sein können, sediert wird, dann empfinde ich es so, dass das Kriterium, die Eltern dürfen beim Kind sein und das Kind hat das Recht, seine Eltern jederzeit bei sich zu haben, erfüllt sind, weil die Trennung vom Kind nicht mehr wahrgenommen wird. Würdest du mir dazu stimmen?
Da stimme ich dir zu, ja.
Also wäre das nur Strategie, dass man meistens im Aufwachraum oder in irgendeinem anderen Bereich das Kind ansediert, dann die Trennung vollzieht und die Eltern dann im Aufwachraum wieder dazukommen? Ist das bei euch so? Ja, ne?
Das ist sozusagen eine ganz gute Strategie. Ich meine, das ist ein fließender Übergang, wie wir wissen, von Anxiolyse über Sedierung bis zur Narkoseeinleitung. Das geht ja fließend aneinander über. Und wenn man halt das Kind ausreichend tief dann sediert, dass also da keine Trennungsreaktion mehr zu erwarten ist, dann ist das ja im Prinzip wie eine Narkoseeinleitung von der Wertigkeit her im Beisein der Eltern.
Und im Aufwachraum sind Sie dann wieder dabei?
Ja, das ist bei uns im Setting ist es anders. Wir haben dezentrale Aufwachbereiche und dort sind die Kinder nur sehr, sehr kurz. Also 15 Minuten ist schon vergleichsweise lang und die Kinder werden regelhaft schlafend auf die Station verlegt und die Eltern holen die Kinder quasi mit der Pflege ab. Das heißt, im Aufwachraum selber sind die Eltern nicht dabei, aber unmittelbar sozusagen beim Abholen durch die Pflegekräfte sind sie dabei und die Kinder kommen in der aller Regel schlafend auf die Station.
Und sind da aber im Monitor?
Sind da im Monitor mit zentraler Überwachung. Das ist, muss man sagen, bei uns sehr gut geregelt. Das heißt also, die Kinder sind nur sehr kurz im Aufwachraum, aber danach halt eben weiter überwacht. Und wir passen natürlich unsere Narkosetechniken diesem Setting halt an und arbeiten halt sehr, sehr viel beispielsweise im Regionalverfahren, sodass die Kinder also eine gute Analgesie haben und trotzdem ein sehr geringes Risiko haben an Nachwirkungen der Narkose in irgendeiner Form Schaden zu nehmen.
Ich finde das Thema sehr spannend. Wird denn dann auch die Schmerztherapie von den Stationen in Aufwachraumqualität übernommen, wenn wir jetzt in der HNO beispielsweise keine Regionalanästhesie-Möglichkeit hatten? Also haben die Opiate oder Nalbuphin oder wie machen die das?
Also unser Ziel ist es, dass die Kinder primär erstmal im OP oder im Aufwachraum eine ausreichende Analgesie bekommen, und zwar eigentlich bei uns primär im OP, und damit auf Station gehen und damit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erstmal über mehrere Stunden abgedeckt sind. Und die weitergehende Schmerztherapie muss dann auf Stationen fortgeführt werden. Auf den sogenannten Normalpflegestationen ist bei uns sind die starken, also die Opioide, also die Mu-Agonisten, werden ausschließlich über PCA gegeben. Und an den mittelstarken Opioiden haben wir vor allem das Nalbuphin, was wir sowohl als Bolus-Injektion geben können dort, als auch eben über eine Dauerinfusion, also ein Perfusor. Das ist ein etabliertes Verfahren.
Dann haben wir Fragen zu Nüchternzeiten bekommen. Ich glaube, das können wir abkürzen, oder? Weil da sind ja schon so viele Referate drüber gehalten worden. Und ich glaube, auch zu dem letzten uninformierten Nicht-Podcast-Hörer sind diese neuen Zeiten durchgerutscht. Willst du da einmal noch kurz was zu sagen, Christoph?
Ja, die spannende Frage ist ja, und das kommt ja auf den Kongressen immer wieder zum Tragen, die Frage ist ja, warum diese liberalisierten Nüchternzeiten in der Erwachsenenanästhesie noch nicht Einzug gehalten haben. Denn ich sag mal so, es gibt ja nicht nur die kleinen Kinder, die von zu langen Nüchternzeiten Schaden nehmen, sondern auch erwachsene Patienten, ne? Chronisch kranke Patienten, Patienten, die jeden zweiten Tag zum Wachwechsel in OP müssen, Patienten, die alt, krank und schwach sind und ohnehin kachektig sind. Also die würden davon mindestens ebenso sehr profitieren, von verkürzten, liberalisierten Nüchternzeiten. Und das ist für mich jetzt spannend zu beobachten, wann das dann auch in der Erwachsenenmedizin Einzug findet.
Anne Rüggeberg würde Beifall klatschen. Sie würde es genauso sehen. Die Frau, die hier in Deutschland die liberalen Nüchternzeiten sehr stark vorantreibt und Hochachtung dafür verdient. Und ich glaube, Christoph, das ist so ein Old-White-Man-Problem, dass wir uns da nicht durchsetzen. Weil ich glaube, dass ganz viele unbegründete Ängste da eine Rolle spielen und zu wenig Evidenz. Aber ich vermute, man könnte auch von den Kindern auf die Erwachsenen schließen. Es wird physiologisch keinen Unterschied machen. Aber wir haben halt eben nur die Kinder untersucht und nicht die Erwachsenen. Und ich glaube, das sind viele Ängste, die da nicht so ohne weiteres überwindbar sind, oder?
Also in der Regel ist es ja so, dass die Innovationen eher aus der Erwachsenenmedizin kommen und dann verzögert irgendwann auch mal die Kindermedizin kommen. Aber es gibt ein paar umgekehrte Beispiele, wo eben Innovationen eigentlich aus der Kindermedizin oder aus der Kinderanästhesie speziell kommen und dann entweder verzögert oder manchmal gar nicht in die Erwachsenenmedizin übernommen werden. Und da ist immer die Frage, was muss passieren, damit das erleichtert ist, warum erleichtert wird. Und die nüchternen Zeiten sind, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür.
Man braucht einen Chef, der es macht. Und wir haben die eine Stunde klare Flüssigkeit für die Erwachsenen bei uns im Haus flächendeckend eingeführt. Es sei denn, es gibt patienteneigene Kontraindikationen. Dann halten wir uns an die 2 Stunden. Kleine Mahlzeit, die wir bei den Kindern etabliert haben, die haben wir bei den Erwachsenen nicht. Da sind wir dann auch nicht mutig genug, aber ich denke, wenn man irgendwie einen Kaffee mit Zucker oder einen Früchtetee mit Zucker oder sowas trinkt, kommt man auch ganz gut über den Tag.
Möglicherweise muss man es auch peu à peu machen, dass man Dinge nicht alle auf einmal ändert, sondern sich so langsam daran arbeitet. Das haben wir erlebt, als wir den Vorschlag gemacht hatten mit den verkürzten Nüchternzeiten. Da war der Gegenwind auch aus unserer Fachgesellschaft und auch von vielen, vielen Kollegen halt doch sehr, sehr heftig gewesen, hat nachgelassen mittlerweile. Es gibt ganz gute Daten, die auch die neuen Nüchternregeln auch untermauern. Und die Erfahrung, die klinische Erfahrung jeden Tag im Kinder-OP zeigt, dass es ganz, ganz gut funktioniert.
Okay, fassen wir nochmal zusammen. 6 Stunden für eine feste Mahlzeit, 4 Stunden für die kleine Mahlzeit und die angerührte Milch, 3 Stunden für die Muttermilch oder Menschenmilch, wie man jetzt ja sagen soll, und 1 Stunde für klare Flüssigkeiten. Das sind die Nüchternheitszeiten.
Darf man nicht mehr Frauenmilch sagen? Muss man jetzt Menschenmilch sagen? Echt, ja?
In Großbritannien heißt das jetzt Human Milk. Breastmilk ist jetzt verboten. Ne?
Okay, ja. Apropos verboten. Als nächstes steht nämlich bei uns auf der Liste die inhalative Einleitung. Und das wird ja häufig assoziiert mit ein wehriges Kind, wird auf den Tisch gedrückt, wird von 2, 3 Menschen festgehalten, die Maske aufs Gesicht und dann ist Ruhe. Das kann man kontrovers diskutieren. Ich habe da eine relativ eindeutige Meinung zu bezüglich der Kinderrechte, dass man die nicht außer Acht lassen sollte. Und ich denke, dass auch in einem Kinderkrankenhaus die Strukturen so gut sind, dass das nicht notwendig ist oder allenfalls die Ausnahme darstellt. Christoph, was sind denn eure Indikationen für inhalative oder, wie Armin sagt, offene Einleitungen?
Ja, ich denke, dass die inhalative Einleitung in der Kinderanästhesie eine sehr, sehr probate Option darstellen kann, um eben möglichst wenig traumatisch Kinder in die Narkose einzuleiten. Die meisten Kinder, wenn sie die Wahl jetzt haben und es vorher nicht erlebt haben, würden natürlich lieber in die Maske pusten, als gepikst zu werden. Nun gibt es ja für beide Einleitungstechniken gibt es ja Hilfsmittel, die das Ganze weniger schmerzhaft oder weniger stressbehaftet machen. Wir haben insgesamt eine recht großzügige Indikation für die inhalative Einleitung bei Säuglingen und Kleinkindern vor allen Dingen, aber auch bei Schulkindern sogar bis hin zum jungen Erwachsenenalter. In besonderer Risikokonstellation, beispielsweise bei schwierigen Venenverhältnissen. Und je nachdem, wie kooperativ das Kind ist, kann das sehr, sehr harmonisch sein und auch sehr, sehr schnell und atraumatisch gehen. Natürlich gibt es diese Fälle, in denen man etwas unglücklich ist, dass es nicht so reibungslos geht, dass die Kinder gestresst sind, dass sie Angst haben. Dann muss man eben gucken, die Balance, wie du es eben gesagt hast, zwischen den Kinderrechten einerseits und eben aber auch der Dringlichkeit des Eingriffs andererseits. Und das ist natürlich eine Balance, die man im Einzelfall finden muss. Aber zusammengefasst, inhalative Einleitung ist eine sehr, sehr wertvolle Technik in der Kinderanästhesie. Und ich persönlich muss sagen, ich möchte sie nicht missen.
Ja, es gibt ja auch ein paar Kontraindikationen mal für die inhalative Einleitung. Die sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch mal nennen. Mir fällt da so spontan ein, das nicht nüchterne Kind. Ich glaube, das sollte mit einem IV-Zugang eingeleitet werden. Primär instabile Kinder. Und es gibt auch einen Vorteil bei Kindern, die einen Atemwegsinfekt haben, sie IV einzuleiten.
Christoph, ist es tatsächlich so? Also ich meine, klar, das nicht nüchterne Kind wird als absolute Kontraindikation für die inhalative Einleitung gehandelt. so aus der Geschichte heraus. Aber jetzt, nachdem wir unsere Nüchternheitsstudien, diese NICS-Studien, Nüchternheit in der Kinderanästhesie-Studien durchgeführt haben und wir ja herausgefunden haben, dass die Magenfüllung per se erstmal kein Risikofaktor für eine Regurgitation ist. Glaubst du, da wackelt man langsam dran an der nicht nüchternen Einleitung, die strikt IV durchgeführt werden muss? Oder bleibt das unantastbar aus deiner Einschätzung?
Ja, unantastbar ist ja erfahrungsgemäß in der Medizin kein Dogma. Das haben wir immer wieder erfahren. Das kennt jede Generation, dass Dogmen aus der Vergangenheit umgeworfen werden. Das ist auch oft gut so. Ich glaube, man muss generell erstmal differenzieren, was heißt nicht nüchtern? Ist es ein Kind, was, sagen wir mal, in einem Zeitraum, den wir als nicht nüchtern betrachten, noch irgendwas zu sich genommen hat, an fester Nahrung beispielsweise oder Milch? Oder ist es ein Kind, was eine Darmobstruktion hat oder Magen-Darm-Obstruktion hat und wirklich aktiv am Würgen oder Brechen oder Regurgitieren zumindest ist? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ich denke, nach wie vor ist es gängige Lehrmeinung, dass das nicht nüchterne Kind, also auch das Traumakind, was eben nicht nüchtern ist, dass das grundsätzlich IV eingeleitet wird mit einer kontrollierten RSI. Dazu kommen wir ja vielleicht noch. Aber in der Medizin und gerade auch in der Kinderanästhesie gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Natürlich kann man sich auch Konstellationen vorstellen, beispielsweise beim schwierigen Venenzugang, dass man auch ein nicht nüchternes Kind inhalativ einleitet.
Hast du das schon mal gemacht, ganz konkret?
Ja, das sind Ausnahmefälle, das sind Einzelfälle, aber das gibt es. Ich glaube schon, dass man gerade auch in der Kinderanästhesie so flexibel sein sollte, dass man auch für diese Sonderfälle eben auch einen Plan B, einen Plan C hat. Und der kann eben darin bestehen, dass man auch ein nicht nüchternes Kind inhalativ einleitet. Und wenn man das gut macht, technisch gut macht, dann geht das auch sehr, sehr schnell. Und ich glaube, das Risiko hält sich dann in Grenzen.
Ja, Kinderanästhesie ist immer 100% wissen, was man machen möchte. Und man muss aber in 90% der Fälle abweichen. Und da muss man auch wissen, wo man abweicht.
Mhm. Genau, das ist ein guter Punkt, ja.
Ich bin sogar davon überzeugt, dass eine sanfte inhalative Einleitung mitunter weniger stressig für das Kind sein kann, als 3-4 Versuche, einen Venenweg zu installieren und dann das Kind IV einzuleiten. Wir wissen ja auch, dass es bei stressigen IV-Einleitungen oder bei IV-Einleitungen von gestressten Kindern es eben auch häufig zu Regurgitationen kommt, sodass man sich wirklich überlegen muss, ob das nicht, wie du sagst, in Ausnahmesituationen ein probater Weg ist. Ich muss sagen, ich habe mich bisher nicht getraut, wobei ich davon überzeugt bin, dass das der bessere Weg sein kann, aber irgendwie ist da noch so eine Hemmschwelle.
Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben ja vor ungefähr 13 Jahren haben wir ja die kontrollierte RSI propagiert im Rahmen einer Handlungsempfehlung. Es gab dazu Studien, wir haben auch eine Studie gemacht damals am Simulator und haben Stress und Fehler und Komplikationen gemessen. Und heutzutage kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das früher anders gemacht hat. Also dass man eine kontrollierte RSI gemacht hat, was ja in der Regel völlig stressfrei ist, vorausgesetzt, man hat einen Zugang. Das ist natürlich die Voraussetzung. Mhm. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt und sagt, naja, in diesen Ausnahmefällen, wo man halt doch ohne Not keinen Zugang etablieren kann und das Kind quasi nur einfach nicht nüchtern ist, also sprich irgendwann mal was gegessen hat, dann ist es, glaube ich, tatsächlich in diesen Ausnahmefällen probat, eine zügige und gekonnte inhalative Einleitung durchzuführen.
Hm. Ja, über allem steht, das Kind darf nicht gestresst sein. Ne?
Genau, anderes Beispiel, ein bekanntes Beispiel sind zum Beispiel Kinder mit Morbus Duchenne, ne? Muskeldystrophie Duchenne. Ja, da hat man immer Hemmungen mit der Gastnarkose, mit der inhalativen Anästhesie. Aber letztendlich muss man sagen, es ist ja erstens keine MH-Assoziation verbunden, aber es ist eine anästhetika-induzierte Hyperkalämie, kann induziert werden. Aber es ist durchaus gängiger Usus, dass man die Kinder, wenn die schwierigen Venenzugang haben, und das haben sie häufig, dass man die inhalativ einleitet und dann gegebenenfalls umsteigt auf eine Tiva. Also auch da ist der Ausnahmefall eben dann auch eine probate Möglichkeit, um das Kind nicht weiter zu stressen oder vielleicht anderweitig zu gefährden, wie du es eben auch erwähnt hast.
Ich erinnere mich an eine schöne Liste, eine schöne Übersicht. Vielleicht verlinken wir die in dem Kontext auch in den Shownotes, und zwar über die verschiedenen Muskelerkrankungen, die dahingehend gegliedert waren, welche Ursache sie haben und ob sie MH-assoziiert sind oder nicht. Denn es sind mitnichten die Mehrzahl der Muskelerkrankungen der kongenitalen MH assoziiert. Das sind fast eher nur einige Ausnahmen. Und da ist man vielleicht aus dem Unwissen heraus übervorsichtig. Ich glaube, Armin, das machen wir mal. Ne? Ich versuche diese Liste irgendwie zu finden und dann verlinken wir die hier.
Ich glaube, die haben wir schon tatsächlich bei uns in unserem Sammelsurium an Publikationen. Ich meine, die ist da schon drauf.
Also wir verwenden sie tatsächlich auch. Wir haben sie auch ausgedruckt und laminiert, weil sie wirklich sehr, sehr praktisch ist. Und das ist eine Arbeit aus dem European Journal of Anesthesiology. Kollegen aus Köln, Merheim, haben das damals zusammengestellt und ich finde das eine sehr, sehr gute Arbeit.
Wenn man die Wahl hat, so eine IV-Anleitung oder eine inhalative Anleitung zu machen, da kann man sich ja natürlich auch fragen, was ist sicherer unter dem Aspekt eines PRAE, eines Perioperative Respiratory Adverse Events. Oh, er hat schon wieder ausgesprochen. Und da hat ja eine Studie aus Neuseeland, da wo die Frau Ungern Sternberg arbeitet,
Australien.
Australien, okay, genau, herausgefunden, dass die PRAEs höher sind bei einer inhalativen Einleitung als bei einer IV-Anleitung. Also was diesen Aspekt angeht, würde man eher eine IV-Anleitung bevorzugen. Aber das Tolle an dieser Studie war, das war für mich wirklich die Big News, und das passt jetzt in diesen Kontext ein bisschen rein, ist, dass diese Resultate nicht so interpretiert werden sollten, dass wir exklusiv einen IV-Zugang machen sollten, weil man eben nicht das Kind traumatisieren sollte durch eine frustrane mehrfache Punktion. Und das fand ich sehr klug geschrieben. Passt in den Kontext. Aber ein Prey ist ja zum Beispiel ein Laryngospasmus. Und das ist natürlich eine Gefahr, die über uns schwebt, wenn wir eine inhalative Einleitung machen. Was machen wir denn, wenn wir eine inhalative Einleitung machen und einen Laryngospasmus bekommen?
Ich glaube, das war die häufigste Frage.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich erinnere mich an ein Expertengremium vor vielen, vielen Jahren damals in Schottland, wo lauter Kinderanästhesie-Experten zusammensaßen. Und wir haben über das Szenario Laryngospasmus diskutiert bei der Einleitung. Und das war ein Thema, was stundenlang gegangen ist und es fand kein Ende. Und das hat mich damals sehr überrascht. Im Nachhinein denke ich, okay, das zeigt eben, dass es ein relevantes Thema sein kann, aber vor allen Dingen eben auch sehr kontrovers diskutiert werden kann. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass es ja eine absolute Rarität ist bei der Einleitung, selbst bei infekten Kindern, dass man einen Laryngospasmus manuell, also durch eine optimierte Maskenbeatmung, nicht gelöst bekommt. In Einzelfällen ja, muss man da große Mal IV vertiefen. Das ist ja dann auch in den meisten Fällen auch rasch möglich, den Zugang zu legen. Aber dass man zu irgendwelchen heroischen Maßnahmen wie Succinylcholin-IM oder gerade oder submental greifen musste, ist mir persönlich, Gott sei Dank, noch nie passiert. Also ich denke, dass die optimierte Maskenbeatmung, die ja grundsätzlich eine ganz wichtige Rolle spielt in der Kinderanästhesie und auch bei der Einleitung, dass die in aller Regel ausreicht und dann eben den Laryngospasmus mechanisch, also durch eine dosierte Maskenbeatmung, mechanisch zu lösen.
Es gibt ja auch so ein paar Dinge, auf die man achten sollte, um ihn überhaupt gar nicht erst auszulösen. Ich glaube, deshalb passierte das so selten, weil du die nämlich auch beachtest und kennst. Was sind denn das für Dinge? Also was sollte man, oder sagen wir mal so, was sind die Red Flags in einer Maskeneinleitung?
Ja, es sollte halt möglichst schnell gehen. Das ist zum Beispiel auch eine ganz interessante Geschichte, weil das kommt ja aus der Historie der Kinderanästhesie. Wir haben ja früher mit Halothan gearbeitet. Und bei Halothan war das Problem, dass bei einer raschen Narkosevertiefung oder gerade bei einer etwas zu tiefen Narkose gab es eben gravierende Probleme, vor allen Dingen kardiale Probleme, wie Bradykardien bis hin zur Asystolie. Das ist tatsächlich aufgetreten. Und deswegen wurde beim Halothan immer propagiert, dass man das peu à peu machen sollte, also eine langsame, dosierte Maskenanleitung. Das ist ja bei einem kooperativen Kind ist das ja möglich, aber bei den meisten Kindern, die jetzt nicht so kooperativ sind oder die zumindest nicht durchweg kooperativ sind, ist das eigentlich eher kontraproduktiv. Und beim Sevoflurane muss man sagen, treten diese kardialen Nebenwirkungen ja de facto gar nicht auf. Und deswegen sollte man da eben aus meiner Sicht so arbeiten, dass es möglichst schnell geht, dass die Kinder ganz rasch durch die Exzitationsphase gehen, also die klassische Exzitationsphase der Narkosestadien nach Hüdl, und dass wir eben dann schnell die Kinder da durchbekommen und dann eben auch nach Ende des Exzitationsstadiums zügig einen Zugang legen und gegebenenfalls dann die Narkose nochmal IV vertiefen.
Du hast die Exzitationsphase gerade so hervorgehoben. Kannst du uns kurz erklären, wie man sie erkennt, wie man das Ende erkennt und was man während dieser Phase nach Möglichkeit unterlassen sollte?
Das Erkennen ist eigentlich relativ einfach. Wenn man die Kinder sich anschaut, dann haben sie halt eine erhöhte Atemarbeit. Sie sind tachydyspnoisch teilweise. Sie haben eine Tachykardie, also die Herzfrequenz ist hoch. Wenn man die Pupillen sich anschaut, dann stehen die Bulbi in der Regel nicht zentral, sondern sind halt nach unten oder oben gekippt. Am Ende haben sie dann auch eine Mydriasis. Diese Phase sollte man, wie gesagt, möglichst schnell durchschreiten. Wenn es irgendwie machbar ist, sollte man zumindest in ungeübtem Team, sollte man in der Phase keinen IV-Zugang legen, weil der Schmerzreiz natürlich dann durchaus einen Laryngospasmus auslösen kann. Wir wissen aber aus der klinischen Erfahrung, dass in sehr kindererfahrenen Teams dieser Exzitationsphase oft nicht abgewartet wird und der Zugang schon gelegt wird, um dann die Narkose eben darüber rasch weiter zu vertiefen. ist für den Ungeübten jedenfalls nicht empfohlen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Ich erkläre die Gürtelphasen immer so, dass das eine Auge nach Mexiko und das andere nach Polen guckt. Und wenn die sich beide wieder anschauen, dann ist die Phase vorbei.
Genau.
Warum auch Polen und Mexiko? Ich weiß nicht, aber muss mal Polen und Mexiko sein.
Vielleicht noch ein kurzes Wort zur optimierten Maskenbeatmung, weil das ja auch da gerade eine große Rolle spielt. Auch da zeigt die klinische Praxis, dass viele Leute sich das sehr schwer machen. Das fängt schon damit an mit der richtigen Kopflagerung. Der Kopf muss so gelagert sein, dass der Atemweg auch beim bewusstlosen Kind mutmaßlich frei ist. Das wissen wir in der Theorie alle, aber das sollten wir eben auch in der Praxis anwenden. Das heißt, eine Schulter- und oder Nackenrolle ist in aller Regel hilfreich, um den Kopf in eine entweder leicht überstreckte oder beim kleineren Kind eben Neutralposition zu bringen. Und wenn man das Ganze kombiniert mit einem beidhändigen Masken-ESMA-Griff, dann kann man damit nahezu jedes Kind beatmen. Und wenn es dann gar nicht gehen sollte, dann kann man auch frühzeitig einen Gürteltubus einlegen, um den oberen Atemweg besser zu schienen und damit eben die Beatmung zu erleichtern. Und ich glaube, mit dieser einfachen, aber sehr, sehr effektiven Technik kann man erstens Laryngospasmus meistens vermeiden, weil man sehr schnell die Narkose vertieft und zweitens eben auch dann mechanisch lösen, wenn er tatsächlich auftritt, bevor man einen IV-Zugang liegen hat.
Schön, dass du das nochmal betont hast, aber eine ganz essentielle Sache haben wir noch vergessen. Wie macht man denn jetzt eigentlich die Flow-Einstellungen bei einer Maskeneinleitung? Wie stellt man den Sevotopf auf? Was macht man dann da eigentlich? Was stellt man da ein?
Also ich sag mal, wie ich es mache oder wie ich es empfehlen würde. Ich würde den Sevotopf auf Maximum stellen, das sind 8 Volumenprozent. Der Flow in Abhängigkeit vom Kind, also von der Größe des Kindes und seinem Atemvolumen, irgendwo zwischen 3 und 6 Liter pro Minute, das reicht fürs Erste auf jeden Fall.
Das APL-Ventil auf 50, ne?
Was, bitte? APL auch?
Auf 50, ne?
Auf 50.
Damit der Beutel immer voll ist.
Das APL-Ventil erstmal, ja. Man kann den Beutel, muss man auf jeden Fall füllen. Man muss das Kreisteil gut füllen. Also da geht es ja wirklich darum, dass man schnell die Narkose halt erreicht, Narkosetiefe. Das ist, wie gesagt, der Dogmenwechsel, der aus der Hanotan-Zeit noch kommt. Dass man eben damals das langsam machen muss, jetzt kann man es schnell machen. Und dann eben mit den maximalen Sevo-Konzentrationen, die man inspiratorisch erzeugen kann, also irgendwas zwischen 7 und 8 Volumenprozent effektiv, dann eben das Kind mit der Maske halt inhalieren lassen. Und dann ist man in der Regel halt nach, ich sag mal, 12, 15, 16 Atemzügen ist man so weit, dass das Kind tiefenfest schläft.
Können wir das nochmal richtig stellen? Das war ein Scherz mit APL 50, ne? Also das empfehlen wir hier nicht.
Aber es ist ein guter Hinweis, weil tatsächlich ist es ja so, wenn jemand das Gerät vorher getestet hat und hat das APL auf 30 gestellt, das kommt ja häufig vor im Rahmen des Testprotokolls der Geräte, da muss man natürlich aufpassen, dass man halt bei den ersten Narkose das APL-Ventil entsprechend runterreguliert auf 5 oder gegebenenfalls auch 0.
Und du füllst das System mit Sevo vorher vor? Also das machst du nicht am Kind, sondern das machst du mit dem Daumen auf dem Filter oder wie
genau.
Machst du
das? Ich drücke einmal den Beutel auch aus, damit er das sich komplett durchmischt und dann eben mit der maximalen Sevo-Konzentration, die man inspiratorisch erzeugen kann, also wie gesagt, meistens ja zwischen 7 und 8 Volumenprozent, dann eben das Kind inhalieren lassen. Und dann hat man eben den schnellsten Effekt. Wenn das Kind total kooperativ ist, das hat man zum Beispiel bei Jugendlichen ja auch, die partout keine IV-Einleitung wollen, dann kann man das ja auch machen. Dann kann man natürlich die entsprechend auch voratmen lassen. Dann macht man sozusagen so diese Apnoe-Tauchgeschichte, dass man sie 3, 4, 5 Mal halt frei atmen lässt, also maximal einatmen, maximal ausatmen und dann eben beim 6. Mal eben unter Ansage die Maske aufsetzt, dann haben die 4, 5 tiefe Atemzüge und sind auch weg. Das geht natürlich dann noch schneller.
Gut. Schön. Machst du das auch so, Armin?
Ich mache das ganz genauso. Also deshalb habe ich mich gerade sehr gewundert, als ob ich bei Christoph gelernt hätte, aber ich mache das noch so, dass ich am Anfang den Fluss eher höher mache, um das System zu fluten, aber sobald ich dann halt die Maske auf das Kind mache, adaptiere ich den Fluss an das Kind, so wie Christoph das gesagt hat, damit das halt nicht so ein Föhn ist, den man dem Kind vors Gesicht hält. Und gerade bei ganz kleinen Kindern ist es ultra unangenehm, wenn du einen 15 Liter Fluss hast und dann hast du ein 3 Kilo Kind, das harmoniert nicht zusammen.
Ja, man braucht es ja auch nicht. Es ist ja eine Gasverschwendung, genau. Ne, im ökonomischen Sinne, aber natürlich auch zusätzlich auch mittlerweile auch erkannt im ökologischen Sinne. Also auch der Gasverbrauch spielt durchaus eine gewisse Rolle als Beitrag zur Klimaschädigung. Und da sind wir auch eben darauf bemüht, dass wir möglichst niedrige Flüsse auch schon bereits bei der Einleitung haben. Also es gibt so Aufkleber, die man da auf den Topf machen kann zur Erinnerung, dass man da eben mit vernünftigen, niedrigen Flüssen arbeitet, auch bereits bei der inhalativen Einleitung.
Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut ins Detail gegangen zur inhalativen Einleitung. Ich glaube, viele Fragen haben wir da nicht offen gelassen. Und als nächstes auf der Agenda ist ein Punkt, den du eben schon einmal erwähnt hast. Und es geht dabei um die Nicht-Nüchtern-Einleitung. Und ich musste schmunzeln, weil vor kurzer Zeit stand ich neben einem sehr erfahrenen Oberarztkollegen in einem anderen Krankenhaus, sogar in einem anderen Bundesland. Und er war im Hintergrunddienst und das Telefon klingelte und offensichtlich war sein Vordergrund dran und ich hörte nur, wie er fragte, und wie alt ist das Kind? Mhm. Und wann hat's was gegessen? Sag mal, wann hat's was gegessen? Ah ja, dann blitzt es, okay? Dann blitzt einfach mal einen Tubus rein. So, und ich stand daneben und dachte, oh je, das arme Kind, ich möchte jetzt nicht wissen, was das alles bedeutet. Und dann fragte ich, was heißt denn das bei euch, blitzen? Naja, und dann meinte er, ja, ich mache dann Propofol, mache ich eine tiefe Propofol-Narkose und dann ohne Relaxanz zack, einen Tubus rein. Mach ich, machst du eine Zwischenbeatmung? Nee, ich weiß, sollte man, aber ich mach's halt so, wie ich es gelernt habe und so klappt das bei mir halt immer. Und dann dachte ich, ja, und genau das ist das Problem. Ne? Irgendwie sind die Hürden zur Zwischenbeatmung bei den, ich sag mal so, alten Hasen noch ziemlich hoch. Wie können wir die einreißen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wenn man ganz ehrlich ist, dann kann man ja einen kleinen Säugling mit so einer klassischen RSI, also einer gehaltenen Apnoe, den kann man ja gar nicht einleiten, ohne dass der erstens entsättigt, zweitens beim Laryngoskopieren vielleicht doch noch irgendwie Abwehrbewegungen zeigt, also bockt, wie der Schweizer sagen würde, und damit auch eine große Gefahr der Regurgitation und der Aspiration hat. Also das klassische nicht nüchterne Säugling ist ja beispielsweise das Kind mit der hypertrophen oder obstruktiven Pylorusstenose. Das heißt, der Magen ist voll und das ist schon auch eine, sagen wir mal, sinnvolle RSI-Konstellation. Aber wenn man dieses Kind, die ja meistens irgendwo 4, 5, 6 Wochen alt sind, wenn man die klassisch einleiten würde, also klassisch gehaltene Apnoe, dann sind sie entsättigt, bevor man überhaupt anfangen kann zu intubieren. Das heißt, im Grunde genommen hat man das früher auch schon, glaube ich, gemacht, dass man so heimlich etwas verstohlen, die zwischenbeatmet hat oder auch hektisch dann gegebenenfalls, wenn das Kind entsättigt. Also es sind alles Techniken gewesen, die aus unserer Sicht überhaupt nicht kindgerecht waren, die auch nicht funktioniert haben. Und deswegen ist diese Kontur der RSI, also die Bewusstverwendung von einem nicht depolarisierenden Relaxanz, von einer flachen, sanften Maskenbeatmung über den druckkontrollierten Modus des Anästhesiebeatmungsgerätes, das ist eine ganz stressfreie und wunderbar sichere Technik, wo ich mich ehrlich gesagt wundere, dass sie in der Erwachsenenanästhesie noch so wenig verbreitet
genau.
ist.
Ja.
Also das ist ja nichts grundlegend anderes eigentlich. Und von daher hat diese RSI, diese klassische RSI, die gibt es ja schon auch noch in Einzelfällen. Ne, kann man gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber in weit über 90% der Fälle ist ja die Kontrolle der RSI völlig adäquat. Und sie ist stressfrei und sie ist sicher und sie zeigt eindeutig weniger Komplikationen.
Eigentlich ist gar nichts bei der Rapid Sequence Induction Rapid.
Genau, das ist ein guter Punkt. Es gab mal so ein Editorial von Markus Weiß, glaube ich, aus Zürich damals, der hat gesagt, in dem Zusammenhang, time is not the matter. Also sprich, ist es eigentlich wurscht, wie lange es dauert. Man kann jedes Relaxanz nehmen. Man kann dieses Kind ja wunderbar mit der Zwischenbeatmung über die Maschine oxygenieren und hat im Grunde genommen fast alle Zeit der Welt. Entscheidend ist, dass bei der Laryngoskopie die Relaxierung halt maximal ist und das Kind halt keine Abwehrbewegungen zeigt, weil das wiederum natürlich das Risiko der Regurgitation und auch dann der Aspiration erhöhen würde.
Und welche Beatmungseinstellungen stellst du ein?
Ich fange mit 10 Millibar an und das reicht in den meisten Fällen. Gegebenenfalls braucht man schon mal 12 oder 13, ganz, ganz selten mehr.
Mit Piep?
Mit Piep, ja. P-Max 12, 10 bis 12, ja. 13 und Piep 5, das geht eigentlich fast immer. Problem ist allerdings, wenn man dann tatsächlich mal einen zweiten oder dritten Anlauf braucht, beim kleinen Säugling, dann stellt man halt fest, dass man den oftmals mit diesen Einstellungen nicht mehr gut sättigen kann. Also dann dödelt man so ein bisschen rum, so mit einer Anfang 90er Sättigung, die einem jetzt nicht so gut gefällt. Dann kann es durchaus sein, dass man vielleicht so ein bisschen mehr entweder Druck ausüben müsste oder aber eben dann einfach in Anführungszeichen den Tubus reinstecken, dann eben die Lunge wieder aufmacht. Das ist natürlich ein Effekt der Atlektasenbildung. Das Verschlussvolumen bei kleinen Kindern ist ja vergleichsweise hoch, das heißt, die Lunge kollabiert dann eben sehr schnell bei der Apnoe, die man dann hat.
Das merkt man ja auch nach der Intubation, dass man so die ersten Hübe, ich habe das Kind meistens immer erstmal am Beutel und da haben wir noch eine richtige Resistance und von Atemzug zu Atemzug geht es leichter. Also da nimmt die Compliance zu und es geht mit den gleichen Drücken immer mehr Volumen rein. Also man merkt richtig, wie man die Lunge öffnet. Das ist total faszinierend.
Ein kleiner Themensprung dann, aber vielleicht, wenn du das gerade erwähnst, was glaubst du, ist die Ursache dafür? Tidal Recruitment?
Fragst du mich gerade oder Christoph?
Ich frage dich, weil du es gerade gesagt hast.
Die Closing Capacity, also das Verhältnis zwischen
ja, aber du sagst ja gerade,
Wandspannung ja. und quasi Radius, also Lumen. Und das ist immer so, weil die Wandspannung im Faktor 2 im Zähler steht, immer so, dass die Wandspannung die Stellgröße ist. Und besonders bei ganz kleinen Alveolen ist dann vornehmlich zum Kollaps kommt.
Genau, also wir postulieren, dass es zu einer Atelektase kommt. Das heißt, wir müssen ja, und wir, wenn wir Druck machen und dann die Compliance abnimmt, je länger wir beatmen, weil die Beatmung besser wird, desto mehr rekrutiert haben wir doch eigentlich. Also eigentlich müssen wir doch einen höheren Piep machen. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Ich habe da noch echt keine gute Lösung gefunden, wie man das richtig einstellt beim Kind.
Ja, ich glaube, das meinte Christoph auch, dass wir mit diesen niedrigen Drücken und dem niedrigen Piep quasi den Kampf gegen die Zeit bei einer Säuglingslunge früher oder später verlieren und dass wir dann irgendwann den Tubus brauchen, um zu rekrutieren. Oder Christoph? Ich meine, Christoph ist der Experte, vielleicht sollten wir ihn mal fragen.
Ja, es ist im Prinzip auch da wieder wie so oft in der Medizin das Abwägen zwischen Nutzen und Risiko. Natürlich wäre der höhere Piep möglicherweise hilfreich bei der Verhinderung der Atelektasenbildung, ne, im Rahmen der Einleitung. Mhm. Andererseits wird natürlich dadurch auch der Inspirationsdruck, der notwendige, erhöht. Dementsprechend auch die Frage, ob man dann eben nicht doch mal den Magen mit aufpustet. Das ist ja immer das Abwägen, was man so hat. Und ich denke mal so, in der Regel ist es ja ganz gut möglich, dass man halt, also in den meisten Fällen hat man ja einen Intubationserfolg im ersten Anlauf. Dann ist es eh kein Problem. Wenn man tatsächlich mehrere Intubationsversuche braucht, dann muss man abwägen, ob man eben doch höher mit höheren Drücken beatmet oder aber ob man einfach dann intubiert mit einer nicht ganz optimalen Sättigung und dann eben über den Tubus die Lunge eben wieder durch Blähmanöver eröffnet.
Spannend. Ich glaube, da haben wir noch echt viel, was wir untersuchen können.
Noch eine spannende Frage. Also du hattest ja eben gerade schon gesagt, das Kind muss zum Zeitpunkt der Intubation voll relaxiert sein, am besten noch eine tiefe Narkose. Also wenn Zeit keine Rolle spielt, dann könnte ich ja theoretisch auch die 3,5 Minuten abwarten, die das Propofol braucht, um seinen Peak zu erlangen. Dann habe ich auf jeden Fall eine Vollrelaxierung, ich habe eine tiefe Hypnose und das Kind wehrt sich überhaupt nicht. Also würdest du das unterschreiben oder sollte ich schon zusehen, den Atemweg zügig zu sichern und nur die Relaxanzanschlagzeit abwarten?
Also wie gesagt, man hat in der Regel keinen Stress. Man kann in aller Ruhe abwarten, bis das Relaxanz mutmaßlich seine maximale Wirkung erlangt. Und das ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt ein kurzwirksames Relaxanz wie Nivacurium, sind das ja locker 2 bis 3 Minuten, die muss man ja schon rechnen. Und die Zeit hat man auch. Man hat da keinen Stress. Also man hat da wirklich im Prinzip in den allermeisten Fällen hat man auch genügend Zeit, um ganz entspannt eben dann optimale Laryngoskopie und Intubationsbedingungen zu schaffen.
Und gibst du ein Opiat vorweg?
Das kommt darauf an. Also nicht zwingend, nein. Also ich sage mal als Beispiel, der Prototyp, wie gesagt, des nicht nüchternen kleinen Säuglings ist ja das Kind mit der Pylorisstenose. Und die leiten wir tatsächlich ein ohne Opiat. Aus dem Grund, weil wir keine Opiatnarkose machen wollen bei den Kindern aufgrund des Apnoe-Risikos. Die bekommen eine Contra-RSI mit Propofol und Relaxanz und bekommen dann eine hohe Kaudale und brauchen eben dafür kein Opiat für die OP. Deswegen da auch als Grund oder als zweiter Grund für die opiatfreie Narkose tatsächlich eben auch dann die Regionalanästhesie. Ansonsten bei größeren Kindern tendiere ich dazu, dass ich doch ein Opiat mit dazugebe, um eben auch die Narkosetiefe eben möglichst schonend und auch kreislaufstabil zu erreichen.
Spannend.
Mein Herz macht gerade Freudensprünge. Opiatfrei, Regionalanästhesie gestützt.
Ja, wobei ein Tubus würde ich trotzdem ein Hauch Dippi geben, damit das nicht beim Tubus so wehtut dann. Das ist so meine persönliche Philosophie.
Ja, man kann es ja auch so machen. Wir hatten ja eben schon gesprochen über inhalative Einleitung. Man kann die ja auch kombinieren. Also das mache ich zum Beispiel persönlich, mache ich das recht häufig oder eigentlich regelmäßig, dass man zwar IV einleitet, aber dann eben das Gas schon mal aufdreht, ne? Und hat dann, wenn ich 2, 3 Minuten beatmet habe, habe ich eben dann auch über die Inhalation noch zusätzlich eine gute Analgesie. Und dann brauche ich erst recht kein Opiat. Also das ist dann nochmal so eine andere Möglichkeit, das Opiat weglassen zu können.
Ich habe ja gerade schon von diesem Fall berichtet, wo ich neben dem oberärztlichen Kollegen stand. Und den musste ich natürlich auch fragen, ob er denn gelegentlich auch Succinylcholin bei den Kindern gibt. Und er sagte, ja, ab und zu, selten, aber ab und zu. Christoph, kannst du uns für alle Hörenden nochmal den Stellenwert des Succinylcholin bei Kindern einordnen?
Also ich fange vielleicht mal hinten an beim Verbrauch. Wir haben fast keinen Succinylcholin-Verbrauch im Kinderkrankenhaus. Wir halten das natürlich vor für bestimmte Konstellationen und zwar zum Beispiel für die klassische RSI. Da komme ich vielleicht noch drauf zu sprechen. Ja. Klassische RSI heißt also beim Kind mit einer massiven Atemwegsblutung oder einem wirklich einem manifesten hochstehenden Ilius, also einem aktiven Erbrechen oder Regurgitieren. Das heißt, unser Verbrauch Succinylcholin entsteht eigentlich ausschließlich durch abgelaufene Ampullen, also durch Haltbarkeitsprobleme. Und der tatsächliche Verbrauch am Kind, das sind wenige Fälle im Jahr.
Ich wollte noch auf was anderes hinaus, und zwar auf eben die Vorwärtsstrategie. Magst du dazu was sagen?
Du meinst jetzt Succinylcholin im Hinblick darauf, dass man schnell wieder sozusagen Muskelkraft haben möchte? Oder was meinst du mit Vorwärtsstrategie?
Genau. Das ist ja der eigentliche Gedanke hinter Succinylcholin. Nicht nur diese schnelle Anschlagszeit, sondern eben auch, dass wir schnell eine Recovery haben und die Patienten, wenn wir jetzt einen unerwarteten, schwierigen Atemweg haben, can't ventilate, can't intubate Situation, dass wir dann uns auf die wieder einsetzende Spontanatmung stützen.
Naja, also das hat ja verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich die Situation bei einem kleineren Kind oder beim Säugling, ist auch die Zeit vom Succinylcholin, die wirkt aber zu lang, als dass man da auf Besserung hoffen kann durch nachlassende Wirkung. Das heißt, diese Strategie funktioniert meiner Meinung nach nicht. Die nächste Frage ist, braucht man da überhaupt eine Relaxanz, ne? Oder braucht man sozusagen von vornherein dort eine Relaxanz beim schwierigen Atemweg? Das ist ja ein Thema für sich. Und die dritte Frage ist natürlich, haben wir Bedenken, Succinylcholin zu geben bei Kindern? Und ich glaube, das ist so ein Pendel, was so vielleicht momentan in eine extreme Richtung geschwungen ist. Man hat das früher sehr bedenkenlos gegeben. Dann gab es auch tatsächlich immer wieder Komplikationen, beispielsweise im Sinne einer anästhetika-induzierten Hyperkaliämie, also mit massiven hyperkaliämischen Situationen. Das hat dazu geführt, dass Succinylcholin eigentlich kaum noch einen Stellenwert hat in der modernen Kinderanästhesie. Vielleicht ist die Angst mittlerweile etwas zu übertrieben. Also es gibt ja schon Indikationen einzelne, also beispielsweise bei der klassischen RSI, wo man durchaus überlegen kann oder sollte, mit Succinylcholin zu arbeiten im Rahmen der kurzen Anschlagszeit. Und von daher kann man das diskutieren. Aber für die Routine braucht man es aus meiner Sicht nicht.
Okay, machen wir mal einen kleinen Themensprung oder nochmal vielleicht auch was ganz Allgemeines gefragt. Was ist denn deine Lieblingsnarkose bei Kindern, Christoph? Du hast die Wahl, aus dem Apothekenschrank voll zu schöpfen. Was machst du?
Das ist natürlich eine Frage, ne? Wenn man sozusagen sich da zugute hält, dass man einen großen Blumenstrauß vorhält, was man alles so machen kann. Und dann muss man davon eine Blume rauspicken und sagen, das ist meine Lieblingsblume. Also generell finde ich es sehr elegant, wenn man beispielsweise eine leichte Allgemeinanästhesie mit einer gut wirksamen Regionalanästhesie kombinieren kann. Das finde ich sehr elegant und das ist für die Kinder in aller Regel sehr profitabel und auch für die ganzen Abläufe natürlich zusätzlich noch günstig. Und das ist ja in der Kinderchirurgie oder in der Kindermedizin, der operativen Kindermedizin durchaus eine sehr häufige Kombination.
Schön, und würdest du eher ein Inhalativum nehmen, also Sevofluran oder Propofol?
Das kommt auf die Konstellation an. Also ich muss gestehen, dass ich bei kleineren, bei Säuglingen tatsächlich tendenziell eher inhalativ weiterhin arbeite, weil die Elimination ist für mich halt sehr offensichtlich, während die Tiva natürlich da durchaus ein paar Fragen noch aufwirft. Je älter die Kinder werden, desto mehr auch die PONV-Thematik eine Rolle spielt oder auch vielleicht die Delir-Problematik eine Rolle spielt. Da würde ich natürlich stärker dann auch mich mit der Tiva beschäftigen. Wir haben mal vor Jahren so ein Editorial geschrieben und haben also uns da nicht festlegen wollen, sondern haben gesagt, inhalativ oder IV, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und dazu stehe ich nach wie vor.
The future of pediatric anesthesia is intravenous. Lieber. Vor 20 Jahren hat das Herr Professor Kretz gesagt. In der Gegenwart ist es aber, sind wir angekommen jetzt und ich glaube, es ist auch nach wie vor so, wie du es sagst. Man muss gucken, was man braucht. Und wie stehst du zu langen OPs? Ist das so eine Abwägung, eher dann eine balancierte Anästhesie zu machen vielleicht?
Das könnte eine Abwägung sein, ohne Frage. Also bei sehr langen Eingriffen ist natürlich da immer die Frage nach der Propofol-Gabe, nach der Propofol-Gesamtdosis. Ne? Das ist natürlich schon ein Thema. Dann natürlich die Frage beim Propofol der Awareness. Das heißt, ich würde bei so größeren Eingriffen, längeren Eingriffen mit der Tiva natürlich sehr gerne die Narkosetiefe ausreichend monitoren, beispielsweise mit einem Narkotrend oder einem BIS-Monitoring. Das muss ja auch verfügbar sein. Das könnten umgekehrt aber auch Indikationen sein für eine gut dosierte inhalative Anästhesie, bei der man dann eben mit einer guten doppelten Bronchprophylaxe eben dann auch dieses Problem in den Griff bekommt.
Setzt ihr Target-Controlled-Infusion-Pumpen ein fürs Propofol?
Ja, wir setzen das tatsächlich ein. Wir haben seit Jahren haben wir die Pumpen zur Verfügung. In jedem OP-Saal haben wir eine. Wir machen es nicht bei den kurzen Eingriffen, also na, beispielsweise AT oder TE-Eingriffen. Das lohnt sich meistens meiner Meinung nach nicht. Aber bei den längeren Eingriffen mit Tiva machen wir das. Ich muss gestehen, dass manche meiner Kollegen sich damit schwer tun. Ich weiß gar nicht warum. Es ist offensichtlich eine gewisse Hürde, das so zu machen. Ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, wenn man sich anschaut, wie die errechneten Infusionsraten sich verändern im Laufe der Narkose. Und insofern würde ich dafür immer plädieren, dass wir diese Möglichkeit der Target Controlled Infusion auch bei längeren Tivas mit Propofol auch einsetzt.
Immer in Verbindung mit einem Neuromonitoring, also mit einem Schlaftiefenmonitor.
Das ist das Ziel eigentlich, ja.
Und dann hattest du gesagt, inhalative oder balancierte Anästhesie in Abhängigkeit von Übelkeit und Erbrechen. Ab welchem Alter zeigen denn die Kinder postoperative Vomiting?
Ja, das scheint ja so im zweiten Lebensjahr so, sagen wir mal, relevant zu werden. Davor ist es sehr, sehr selten, aber so mit 1,5, 2 Jahren ist es dann schon deutlich häufiger. Zumal ja auch in dem Alter dann eben diese typischen Eingriffe auch zunehmen, ne? Also einmal die HNO-Eingriffe, AT und TE oder TT-Eingriffe, aber auch die Augenmuskeleingriffe beispielsweise, die ja mit einer sehr, sehr hohen Bonf-Inzidenz vergesellschaftet sind. Und da würde man eben dann zunehmend mit Tiva arbeiten, beziehungsweise zusätzlich eben noch weitere Pontprophylaxe-Schritte einfügen. Also meine Erfahrung aus einer früheren Klinik, in der ein großes Augenmuskelzentrum war, also mit sehr, sehr vielen Schielkindern jeden Tag. Also wenn man diese Schielkinder erstens ohne Übelkeiten Erbrechen durch die Narkose, beziehungsweise durch den Aufwachraum und durch die Station bringt und zweitens ohne Delir, dann hat man in der Regel seinen Applaus sicher. Und da ist die Tiva, glaube ich, ein wichtiger Faktor.
Ja.
Also tiefer eine Strategie, um postoperatives Vomiting in Children zu vermeiden. Was sind die anderen Strategien? Vielleicht nochmal ganz kurz umreißen, was für Möglichkeiten wir haben, entweder prophylaktisch oder therapeutisch Übelkeit zu bekämpfen.
Ja, ich denke, wir müssen uns erstmal überlegen, wo kommt das eigentlich her oder wie können wir Risikofaktoren einschätzen? Natürlich gibt es für alles irgendwelche Score-Systeme. Ich muss gestehen, dass ich mir die Score-Systeme oft nicht gut merken kann, aber ich kann sie mir herleiten, sofern man das kann. Und wir haben ja im Prinzip drei Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Das eine ist der Frage, was bringt das Kind mit als Anamnese, ne? Also Ponf-Anamnese, Reisekrankheit und so weiter. Dann ist die Frage, was macht die Operation? Also welcher Risikofaktor kommt damit? Da kennen wir die Situation, haben wir eben schon angesprochen. Die Augenmuskel-OPs beispielsweise, die haben wahrscheinlich die höchste Pont-Inzidenz überhaupt in der Kinderanästhesie. Aber auch die Eingriffe an den Atemwegen, die AT, TT und TE, haben eine recht hohe Pont-Inzidenz. Und dann eben drittens die Frage, was machen wir mit der Anästhesie? Also welchen Faktor tragen wir dazu bei? Und dann sind natürlich unsere Gase und natürlich auch die Opiate halt ein wesentlicher Faktor. Und dann kann ich überlegen, was kann ich denn, an welcher Schraube kann ich denn drehen? Das Kind kann ich nicht austauschen. Das ist ja mein Patient, der muss ja kommen. Das heißt, das kann ich nicht ändern. Die OP kann ich nicht ändern, in der Regel jedenfalls. Also muss ich was an der Narkose ändern. Und das kann sein, dass ich eben dann die Tiva grundsätzlich verwende und dann zusätzlich eben auch noch eine zweifache, dreifache Ponf-Prophylaxe mache. Also wir beispielsweise geben sehr, sehr großzügig Dexamethason in der Ponf-Prophylaxe-Dosierung. Und wir sehen sehr, sehr großzügig auch Ondansetron als zweites Prophylaxemedikament vor der Narkoseausleitung.
Ponf-Prophylaxe-Dosierung sind dann 0,15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Dexamethason.
Dexamethason, genau. In der Regel gibt man ja nicht mehr als 4 Milligramm. Das ist jedenfalls so, was die meisten, glaube ich, verwenden. Und beim Ondansetron ist es in der Regel ja 0,1 Milligramm pro Kilo. Auch da 4 Milligramm ist in der Regel eine Höchstdosis für die Prophylaxe.
Dexamethason gibt man ja auch nicht nur zur Pontprophylaxe, sondern auch als Choanalgetikum oder um die Verlängerung von einer Regionalanästhesie zu erzeugen. Wir haben uns dann bei uns gefragt, aber wollen wir denn eigentlich sozusagen das im Rahmen einer SOP sozusagen empfehlen, Dexamethason zu geben? Wir haben das leider nicht mit der Literatur belegen können, aber wir haben einfach gesagt, Abgebot.
Das ist eine einfache Regel. Die einfachen Kochrezepte sind die besten, ne?
Ja, weil wir haben einfach auch keine gegenteiligen Sachen gefunden, dass es schlecht sein könnte. Und wir dachten, ja, dann probieren wir es auch mal aus, Abgebot. Das sind zwar sehr niedrige Dosierungen, aber schlussendlich ist es ja ein ganz physiologischer Mechanismus, der dahinter steckt.
Ich kann es insofern nachvollziehen, als dass einfache Regeln ja die größte Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und auch wenn man da vielleicht den einen oder anderen Patienten mit prophylaktisch bedenken würde, der es vielleicht nicht gebraucht hätte, aber das Nutzen-Risikoprofil ist vermutlich bei Dexamethason in der Dosierung so günstig, dass man da, glaube ich, keine grundlegenden Bedenken haben müsste.
Kommen wir zum nächsten Thema, auch ein sehr emotionales Thema, Atemwegssicherung. Wir haben ja grundsätzlich einen Tubus und eine Larynxmaske, die wir verwenden können. Wie würdest du wann was anwenden?
Oh, das ist aber ein großes Thema jetzt für so eine kurze Antwort. Also generell ist es ja ganz offensichtlich so, dass die Larynxmaske in der Kinderanästhesie einen riesigen Siegeszug angetreten hat. Und ich kann mich erinnern, dass in meiner früheren Klinik auch eine der Larynxmasken-Pioniere tätig war. Und wir haben damals angefangen, oder meine Kollegen, bereits in der Augenklinik mit Larynxmasken bei den Schiel-OPs, wo wir alle Luft angehalten haben und dachten, um Gottes Willen, wir kommen ja gar nicht mal dran an das Kind. Das ist ja komplett abgedeckt. Und wenn da was schief geht, aber es ging nichts schief, weil die Tiva und die Larynxmaske, die waren so sicher, dass da eigentlich nichts schief ging. Lange in kurzer Sinn, die Larynxmaske hat natürlich unfassbar viele Indikationen mittlerweile, sodass also die Intubation ja in der Minderheit geworden ist in den meisten Kinderanästhesiebereichen. Und das kann natürlich auch wieder neue Probleme hervorrufen. Das kennen wir aus anderen Bereichen ja auch der Medizin. Wenn wir ein Verfahren zugunsten des anderen Verfahrens eben favorisieren, dass dann eben die Expertise des bisherigen Verfahrens eben auch nachlassen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir machen mindestens 3/4 aller Eingriffe mit Larynxmasken. In der Regel mit Magendrainage, also zweite Generation. Und vielleicht noch etwa 1/4 der Eingriffe mit Trachealtubus.
Also Laparoskopie mit Tubus?
Ja, in der Regel schon.
Tonsillektomie mit Tubus?
Ja, da muss man dazu sagen, wir machen es mit Tubus deswegen, weil wir mit Laser, bei uns werden die Tonsillotomien, werden mit Laser durchgeführt. Und da arbeitet man ja aus Sicherheitsgründen mit mehr oder weniger Raumluftbeatmung. Und da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist der, wenn ich da ein Problem habe mit einer verrutschten Larynxmaske, dann habe ich ja keine Reaktionszeit mehr, weil ich mit Raumluft beatmet habe. Der zweite Aspekt ist so ein bisschen theoretisch, aber kann durchaus passieren. Wir haben es mal in vitro mal versucht. Wenn man mit dem Laserstrahl auf den Kaff der Larynxmaske kommt, dann hat man auch ein Problem. Dann ist nämlich die Larynxmaske mit einem Schlag in der Regel undicht. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der ist so ein bisschen vielleicht irritierend auf den ersten Moment. Aber wir brauchen einfach nach wie vor eine hinreichende Intubationspraxis. Denn sonst laufen wir Gefahr, dass wir jede Intubation zum Problem machen. Und diese drei Gründe zusammen haben uns dazu gebracht, dass wir sagen, wir machen in der HNO die Adenotomien komplett mit Larynxmaske, aber die Tonsillotomien in aller Regel mit dem Trachealtubus.
Das ist ein interessanter Aspekt und auch ich muss zugeben, dass wir auch so medikollegiale Aspekte dabei haben bei der Verwendung mit dem Tubus. Denn die Adenotomie zum Beispiel, das ist eine Berufsanfängeroperation. Und wenn dann der Situs nicht optimal ist, haben es natürlich die jungen Kollegen auch extrem schwer, sodass wir eigentlich den First Attempt mit der Larynxmaske machen. Und wenn es dann wirklich schwierig wird für den Operateur oder die Operateurin, der nicht oder die nicht so erfahren ist, dann sind wir sehr großzügig, damit dann doch auch das Kind zu intubieren, weil wir fairerweise eben auch für gute Bedingungen für die Operateure sorgen müssen.
Die Literatur sagt aber, gerade bei diesen Kindern wäre natürlich die Larynxmaske besser sozusagen. Ne? Aber ich kann eure Argumente verstehen und das haben wir auch schon mit Gregor Bartelt besprochen, warum man trotzdem vielleicht einen Tubus machen kann oder sollte. Also alles nachvollziehbar.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich in dem Falle auch ganz speziell mit seinen Operateuren abstimmt, weil wir um den gleichen Atemweg ja letztendlich, ich will nicht sagen kämpfen, aber wir sind beide am gleichen Atemweg tätig. Bei uns war es seinerzeit, als wir es routinemäßig eingeführt haben, die Larynxmaske bei den Adenotomien, war es umgekehrt, dass die jüngeren Kollegen, also die jüngeren operativen Kollegen, sich damit leichter getan haben, weil man konnte die gleich richtig anleiten, wie sie ihren Sperrer einlegen am besten, während die älteren HNO-Operateure sich am Anfang damit schwerer getan haben. Weil die waren halt gewohnt, dass ein Tubus drin war und die wollten dieses, sagen wir mal, dieses in Anführungszeichen gefummelte Larynxmaske. Das wollten die am Anfang nicht. Und das hat dann bei denen länger gedauert, interessanterweise, als bei den eher Berufsanfängerkollegen in der HNO.
Jetzt haben wir über Tuben gesprochen und irgendwie muss dieser Tubus ja auch reingelangen in die Trachea. Da gibt es ja verschiedene Instrumente, zum Beispiel der Miller-Spatel, Macintosh-Spatel, Videolaryngoskope. Was nehmen wir denn jetzt wann eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Auch da ist es sicherlich viel Gewohnheit und viel institutionelle Routine. Wir verwenden in der Routine tatsächlich den Macintosh-Spatel, also den leicht angulierten Spatel für die Routine. Der Miller-Spatel ist verfügbar, kommt in der Regel, wenn, dann bei den ganz Kleinen, bei den Neugeborenen, bei den kleinen Säuglingen zum Einsatz.
Bis wann?
Kann man so pauschal nicht sagen. In der Regel sind es tatsächlich nur die Neugeborenen, die Frühgeborenen. Weil man im Grunde genommen den Vorteil des Miller-Spatels ist ja der, dass ich quasi die Spitze des Spatels in den oberen Esophagus-Eingang lege und damit sozusagen halt diesen Vorteil des geraden Spatels maximal ausnutzen kann. Und dieser Vorteil, der wird meiner Meinung nach, wenn die Kinder älter werden, größere Atemwege haben, Zähne bekommen, ist jetzt dieser Vorteil nicht mehr so entscheidend oder nicht mehr so hilfreich. Wobei es gibt auch eine andere Indikation. Wir haben einen Miller-Spatel, also einen langen, geraden Miller-Spatel mit Video, den wir zur Esophagoskopie nehmen bei Fremdkörperingestion. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Das hat mit Intubation jetzt nichts zu tun.
Hat denn die neue Leitlinie, die jetzt jüngst im British Journal of Anesthesia veröffentlicht wurde, Airway Management in Neonates and Infants.
Ich mag es, wenn du Französisch redest.
Hat denn die schon bei euch Einzug gehalten? Denn hier wird ja bezüglich der Intubation von kleinen Kindern ganz klar eine Empfehlung ausgesprochen.
Ja, da geht es ja primär um Früh- und Neugeborene in dieser Leitlinie. Also sagen wir mal, der Fokus ist ja darauf und dort sind ja ein paar Empfehlungen drin, die zwar nicht ganz neu sind, aber die in dieser Form neu sind, also in dieser Leitlinienform. Ich muss gestehen, dass wir die jetzt nicht umgesetzt haben bisher. Ein wichtiger Punkt ist ja der, dass die Videolaryngoskopie sehr stark favorisiert wird, gerade bei den kleinen Kindern, auch als primäre Laryngoskopie-Technik. Das ist bei uns bisher nicht der Fall. Man muss sagen, wir setzen die sehr, sehr großzügig ein. Wir haben zwei Systeme, das heißt also keinen Mangel an Verfügbarkeit, aber wir setzen sie nicht primär ein. Und ein zweiter Punkt, der bisher bei uns in der Routine noch nicht eingesetzt wird, ist die Oxygenierung durch Sauerstoffinsufflation während der Laryngoskopie, um eben Zeit zu gewinnen zur Vermeidung der Entsättigung der Kinder während einer gegebenenfalls protrahierten Laryngoskopie.
Also Stichwort apnoeische Oxygenierung.
Apnoeische Oxygenierung, genau, gibt es natürlich immer wunderschöne Wörter für Thrive oder was auch immer. Da geht es ja um die Anwärmung und Befeuchtung dieser Sauerstoffinsufflation. Aber letztendlich geht es ja darum, hauptsächlich, dass man eben da eine verlängerte Laryngoskopiezeit sich damit erkauft und damit mehr Sicherheit auch hat für das Kind.
Und höhere Erfolgsrate, ne? Besonders für weniger erfahrene KollegInnen oder in der Ausbildung befindliche, ist ja schön, wenn man dann relativ früh Erfolgserlebnisse hat, auf die man zurückblicken kann, ne? Wenn man einfach mehr Zeit hat, um eine dann erfolgreiche Intubation durchzuführen.
Ja, und das Faszinierende ist ja tatsächlich, wenn man das mal macht, diese apnoeische Oxygenierung, auch zum Beispiel intraoperativ für bestimmte Eingriffe in den Atemwegen, dann ist es ja wirklich erstaunlich, wie lange sich die meisten Kinder damit halten. Das ist ja ein Phänomen, man kann das physikalisch beschreiben, man kennt das. Aber wenn man das dann klinisch ausprobiert, ist man doch überrascht, wie gut das funktioniert in den meisten Fällen, bei geöffneter Glottis natürlich.
Ja, das sind wir wieder beim Laryngospasmus. Den nächsten Punkt, den wir hier auf der Liste stehen haben, das ist die prozedurale Sedierung. Und da erlauben wir uns jetzt mal, das in Klammern zu setzen, weil hierzu planen wir eine eigene Podcast-Folge mit einer Leitlinienautorin, die gerade ganz kräftig an dieser Leitlinie schreibt und arbeitet, die demnächst im nächsten Jahr, im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen wird. Und deshalb hoffe ich, dass ihr Verständnis habt, dass wir an dieser Stelle mit Christoph nicht darüber sprechen werden.
Super.
Habe ich sehr viel Verständnis für.
Und der nächste Themenkomplex handelt um Regionalanästhesie. Und auch darüber haben wir auch schon sehr ausführlich gesprochen. Letztes Jahr, genau vor einem Jahr, war doch unsere Regionalanästhesie-Folge, glaube ich, Gordon, oder?
Ja, das war die Jubiläumsfolge nach einem Jahr, richtig.
Deshalb machen wir jetzt ein bisschen ein spezifischeres Thema. Lass uns über Regionalanästhesie im ambulanten Bereich sprechen. Ja, welche Kriterien müssen denn Kinder erfüllen, um eine regionale Anästhesie zu erhalten im ambulanten Setting? Also um sie dann entlassen zu können.
Ach so, um entlassen zu können. Naja, es ist so, dass natürlich die ambulanten Kinder natürlich möglichst schnell entlastbar sein sollten, um erstens den Prozess halt nicht zu stören und zweitens eben auch den Vorteil der ambulanten Versorgung eben voll ausnutzen zu können. Das kollidiert natürlich gelegentlich damit, dass die Blockaden halt noch anhalten, was ja eigentlich von der Analgesie her auch nicht schlecht ist, aber was durchaus ja, wenn man mal zumindest Patienten irritieren kann. Also beispielsweise bei einem Patienten mit einer axillären Plexusblockade zu einer ambulanten Reposition und Osteosynthese kann natürlich das lästig sein, wenn der Arm halt noch motorisch blockiert ist und dementsprechend halt muss man den Patienten darauf hinweisen. Die kriegen dann eine Schlinge, wo der Arm reingelegt wird Und dann ist es auch kein Grund, den Patienten nicht zu entlassen, wenn man sieht, dass der Block zumindest rückläufig ist. Das ist ja das klassische Kriterium eigentlich immer gewesen der Entlassung, die rückläufige Nervenblockade. Genau. Und was wir halt tatsächlich machen, derzeit zumindest, ist, dass wir eher kürzer wirksame Lokalanästhetika nehmen, also beispielsweise auch das Prilokain statt das Ropivacain. Ob das wirklich so in allen Fällen bei den Ambulanten gut ist, weiß ich auch noch nicht. Denn es kann durchaus ja sein, dass die Patienten dann eben noch zu früh ihre Schmerzen bekommen. Und das ist natürlich eine Sache, die man auch bei ambulanten Patienten nicht haben möchte. Und dann gibt es noch eine Regel bei uns, dass wir bei den stationären Kindern sehr, sehr großzügig sind. Also da ist die Clonidin-Adjuvanz bei uns Standard, bei den stationären Kindern. Bei den Ambulanten ist es eher die Ausnahme, weil das eben dann doch die Entlastbarkeit deutlich verzögern kann. Also Stichwort Sedierung oder manchmal eben auch die Kreislaufwirkung im Sinne der arteriellen Hypotension.
Okay, also ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen, oder? Es kamen auch keine anderen Fragen dazu. Aber Regionalanästhesie bei ambulanten Operationen ist per se keine Kontraindikation. Ich glaube, das muss man nochmal unterschreiben. Ne?
Das ist die wichtigste Message. Soll man machen, darf man machen.
Das ist eine wichtige Message, ja. Sehr gut, ja.
Dann haben wir noch eine Frage bekommen zu unruhigen Kindern im Aufwachraum, also postoperative Unruhe bis hin zu Delir. Auch dazu gibt es ja eine ganze Leitlinie von Sharp Germani damals. Und die haben sich ja relativ klar positioniert, wie wir mit unruhigen Kindern im Aufwachraum vorgehen sollten. Kannst du uns aus deiner klinischen Erfahrung dazu vielleicht das Ganze mit ein bisschen klinisch-praktischen Hinweisen untermalen?
Ja, ich glaube, der entscheidende Faktor beginnt schon vorher, nämlich die Antizipation. Also, dass man die Risikokonstellation sich anschaut, ob das Risiko eines Delirs eben erhöht ist. Und wir hatten eben schon erwähnt im anderen Kontext, die Augenmuskel-OPs oder Eingriffe im Nasenrachenraum, die haben per se auch ein erhöhtes Delirrisiko. Natürlich die chronisch kranken Kinder, die unter Umständen jeden zweiten Tag in OP kommen für irgendwelche Verbandswechsel oder andere Maßnahmen, also die Frequent Flyer sozusagen. Auch die haben in vielen Fällen ein erhöhtes Delirrisiko. Und da ist die Prophylaxe aus meiner Sicht ganz entscheidend. Prophylaxe kann bedeuten, dass man beispielsweise auf Tiva steigt, kann bedeuten, dass man Clonidin nimmt zur Prophylaxe, kann auch zum Beispiel bedeuten, dass man auf Midazolam zur Prämedikation verzichtet. Die Datenlage dazu ist nicht sehr überzeugend, aber es hat doch durchaus einige klinische Aspekte, die eben gezeigt haben, dass Midazolam eher eine prodelirante Wirkung hat. Also es gibt durchaus verschiedene Maßnahmen, die man prophylaktisch treiben kann. Und wenn man dann eben ein Kind hat im Aufwachraum, oder bei uns ist es so, weil der Aufwachraum sehr, sehr kurze Verweildauern hat, in der Regel dann auf Station oder im ambulanten Ausschlafbereich, dann gibt es oder sollte es, glaube ich, ein gewisses Stufenschema geben, was gemacht wird, damit man eben diese Kinder möglichst schnell aus dem Delir halt herausholt.
Wir hatten auch einen ganz konkreten Fall von einer Zuhörerin bekommen. Du hast ein Kind im Aufwachraum, es wacht auf, schreit, zieht sich einen Zugang und dann stehst du da mit nackigen Hosen. Wie würdest du da bei diesem Kind vorgehen?
Naja, es ist ja die Frage halt, kann man das aussitzen oder kann man es nicht aussitzen? Ne? Das ist natürlich auch eine Frage, wie sind die Eltern drauf? Wie ist die Situation der Pflege? Gibt es eine Pflegekraft, die dieses Kind betreuen kann? Die Delirzustände sind ja selbstlimitierend in nahezu allen Fällen. Das heißt also, man kann es auch aussitzen. Und ich habe auch Krankenhäuser kennengelernt, in denen halt beispielsweise die Pflegesituation so war, dass das in allermeisten Fällen ausgesessen wurde. Das geht auch, ne? Muss man halt eben abwettern können. Wenn das aus verschiedenen Gründen nicht geht, dann bleiben natürlich für diese Kinder immer noch alternative Applikationsformen übrig. Also heutzutage ist wahrscheinlich die Intranasal-Applikationsform die sich am meisten durchgesetzt hat, während direktale Applikationsformen doch deutlich in den Hintergrund getreten ist. Und nasal kann man ja einen Großteil der Medikamente nehmen. Zum Beispiel kann man nasal verwenden Clonidin, man kann nasal verwenden Dexmedetomidin, man kann nasal verwenden Esketamin. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, eben dann auch, je nachdem, was man für ein Stufenschema für sich etabliert hat, eben auch verwenden kann.
Und was habt ihr bei euch etabliert für ein Stufenschema?
Also Prophylaxe, wie gesagt, großzügig mit Clonidin und dann Stufenschema Propofol. Nächste Stufe wäre dann Esketamin. Und natürlich immer vorausgesetzt, dass die Kinder mit bestem Wissen und Gewissen eine ausreichende Analgesie haben. Das ist natürlich die allererste Frage. Ne? Ist die Analgesie vielleicht nicht ausreichend? Ist es gar kein Delir, sondern ist es eher eine Agitation aufgrund einer unzureichenden Analgesie? Ne? Das klassische Delir, das Kind, was nicht zugänglich ist, was überhaupt nicht fixiert, was weder Mutter noch Vater noch die Versorger in irgendeiner Form kontaktierbar erscheinen lässt, dass dieses Kind braucht in aller Regel dann, wenn man es nicht aussitzen will, eine medikamentöse Delirtherapie.
Ja, ich glaube, genau das wollten wir hören und finden wir gut. Jetzt haben wir quasi in der Einleitung angefangen. Nein, wir haben in der Prämedambulanz angefangen. Dann waren wir in der Einleitung, dann haben wir die Narkose besprochen und jetzt waren wir im Aufwachraum angekommen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Etappen einer Kindernarkose besprochen. Jetzt möchten wir noch einmal kurz über die Weiterbildung sprechen.
Genau, da war die Frage, was kann eigentlich von einem Arzt oder einer Ärztin in Weiterbildung in der Kinderanästhesie erwartet werden? Wann sollte man darauf bestehen, dass ein Facharzt, Ärztin oder Oberärztin mit dabei bleibt? Gibt es da Narkosephasen oder Altersgrenzen, wo du sagen würdest, das ist etwas, wo ein Weiterbildungsassistent in nicht allein gelassen werden sollte?
Ja, es ist immer schwer, das pauschal zu beantworten. Ich glaube, generell ist es ja so, dass man Hilfe bekommen sollte, wann immer man Hilfe braucht. Das kann ja auch ein Erfahrener sein, der Hilfe braucht. Es kann jemand sein, der sehr, sehr vorsichtig ist. Es kann jemand sein, der vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, immer dann, wenn man das Gefühl hat, man braucht jetzt hier Hilfe, dann sollte man sie bekommen. Das ist, glaube ich, generell so in der Medizin und auch gerade auch in der Anästhesie. Natürlich kann man sich der Sache auch dahingehend nähern, dass man sagt, naja, also Kinder unter 3 Jahren haben wir mittlerweile ganz gute Daten zu, haben ein deutlich erhöhtes Komplikationsrisiko. Das heißt, da wäre es durchaus angebracht, großzügig eben auch eine fachärztliche Unterstützung eben zu bekommen, zumindest für die kritischen Phasen der Narkoseeinleitung, der Ausleitung oder aber auch zwischendurch, wenn es irgendwelche Fragen oder Unklarheiten gibt.
Du beziehst dich auf die APRICO-Studie, nehme ich an.
Zum Beispiel APRICO-Studie, aber es gibt auch andere, die diese Altersgrenzen so grob so bei 3 Jahren so gezeigt haben. Die Frage, die ja dabei mitschwingt, ist ja, wann ist jemand kompetent, Kindernarkosen selbstständig durchführen zu können? Und das ist ja eine große, große, schwierige Frage, die ja auch nicht über einen Kamm geschoren werden kann. Was wir jedenfalls wissen, ist, dass die gängige Weiterbildungsordnung, die ja nach wie vor diese 50 Narkosen bei Kindern unter 5 Jahren vorsieht, dass die im Grunde genommen unglücklich ist. Ja, das ist ja ein doppeltes Defizit. Erstens mal ist es für einen großen Teil der Assistenten in Weiterbildung nahezu unmöglich, diese Narkosen wirklich legal zu erwerben. Ja, das kann man ja ausrechnen, das ist ja rechnerisch kaum möglich. Und dann ist es ja das zweite Defizit, dass man auch nach 50 Narkosen bei Kindern unter 5 ja nicht unbedingt wirklich als erfahren und sicher gelten kann. Jedenfalls,
du kannst ja 50 Zirkonzisionen abgesessen haben, theoretisch, ne?
Zum Beispiel, ja. Also dieses Defizit ist eigentlich sehr unglücklich. Und es ist halt in der Weiterbildungsordnung drin gewesen, auch in der aktuellen drin geblieben. Ich glaube, alle in der Kinderanästhesie Tätigen sind darüber nicht glücklich. Aber in irgendeiner Form wurde halt versucht, die Ausbildung und die Weiterbildung in der Kinderanästhesie mit einzubeziehen.
Ich war jetzt auf den Norddeutschen Anästhesietagen hier in Hamburg und da war ich auf der Sitzung für wissenschaftlichen Nachwuchs. Ich war schon Senior, aber ich war trotzdem Nachwuchs und ja. Habe ich mich sehr gefreut. Und da war Professor Reuter aus Rostock Chairman. Und da war eine Studierende aus Hannover, die hat retrospektive Daten zu PEC-Anlagen an Hannover, an der MHH ausgewertet. Und die hat gezeigt, dass es doch relativ häufig zu Komplikationen kommt. Und dann hat Professor Reuter gesagt, naja, ich würde jetzt nicht unbedingt von Komplikationen sprechen, denn das sind einfach periprozedurale Sachen, die passieren. Das passiert eben bei so einem Eingriff. Denn das Fazit auch der Studierenden war, wir brauchen erfahrenes Personal für diese Eingriffe. Und meinte er, naja, es reicht ja vielleicht, wenn jemand in Rufweite ist, das muss ja jemand auch lernen, mit diesen Komplikationen umzugehen. Um daran zu wachsen. Und ich fand, das war so eine typische Diskussion, die dieses Spannungsfeld aufzeigt, sozusagen, wann hört sozusagen der normale Facharzt auf und wann brauche ich wirklich den Kinderanästhesisten und wo ist genau die Grenze? Ich glaube, genau das ist der Punkt. Man kann es ja nicht so genau sagen, ne? Aber ich fand, das hat mich so nochmal zum Schmunzeln gebracht und genau dieses, ja, weiß nicht, leichte Dilemma nochmal so auf den Punkt gebracht.
Es ist sicherlich ein Dilemma und natürlich muss man auch hierbei schauen, wie sind die Umstände, wie ist die Infrastruktur. Ne? Wenn man zum Beispiel bei uns jetzt im Kinderkrankenhaus als fortgeschrittener Assistent in Weiterbildung anfängt, dann bekommt man natürlich sehr schnell eine gewisse Routine mit, sagen wir mal, dem gängigen Kleinkind oder vielleicht auch dem nicht mehr ganz so kleinen Säugling. Das lernt man dann doch relativ schnell und kann das auch in einem hohen Maße dann an der langen Leine, sage ich jetzt mal salopp ausgedrückt, kann man das auch machen. Wenn man eben eine hohe Fallzahl hat in einer kurzen Zeit. Wenn man aber nur gelegentlich ein Kind versorgen soll in einer großen Klinik mit gemischtem Betrieb, dann ist es ja sehr, sehr schwer, da eine Routine zu bekommen und auch eine schwer, das einzuschätzen, selber gut einschätzen zu können, wann man Hilfe braucht und wann nicht. Und das ist eine völlig andere Situation. Ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen.
Ja, auch eine Frage, die man nicht abschließend beantworten kann, sondern jeder individuell für sich und sein Setting beantworten muss. Dann gibt es noch eine ganz allgemeine Frage, bevor wir dann zum Ende kommen. Wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Aber was sind deine Red Flags in der Kinderanästhesie? Kannst du da so ein paar Dinge uns nennen?
Ich überlege gerade. Also ich glaube, eine ganz wichtige Red Flag aus meiner Sicht ist, sind Situationen, in der die Gefahr besteht, dass man oder die Situation eskaliert und in der man gehalten ist, einen Moment mal zurückzutreten, zu sagen, okay, was machen wir jetzt hier, was haben wir jetzt hier und was kann man vielleicht alternativ machen? Das kann so eine Situation sein, wie ich eben gesagt habe, also Kinder, die halt schlecht vorbereitet sind, die halt Angst haben, die halt Panik haben, das ist eine Möglichkeit. Aber es können ja auch andere, sagen wir mal, medizinische Themen sein, also ein schwieriger Atemweg oder ein instabiles Kind oder man bekommt keinen Venenzugang. Auch diese Dinge können ja schnell eskalieren und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da irgendwann sich einen Moment zurücknehmen kann und sagt, okay, stopp mal. Gibt es ja im Rettungsdienst dieses berühmte 10 for 10 zum Beispiel, und das kann man auch in der Kinderanästhesie anwenden. Also einfach mal 10 Sekunden überlegen, was machen wir eigentlich jetzt? Was haben wir hier? Muss man hier eskalieren? Denn das, finde ich, das geht ganz gut einher mit dem generellen Herausforderung, gerade in der Kinderanästhesie, dieses Gefühl zu bekommen, diese Erfahrung zu bekommen, dieses Gefühl, dieses Fingerspitzengefühl zu bekommen, wann muss ich eingreifen? Und wenn ja, wie invasiv muss ich eingreifen? Das ist ja eine Fähigkeit, eine Erfahrung oder ein Skill, wie man so im Neudeutsch sagt, in der Kinderanästhesie, was einem wirklich essentiell weiterhilft. Und das geht eben unmittelbar einher auch mit dem Gefühl, okay, wann eskaliert das Ganze und muss ich jetzt eskalieren oder kann ich jetzt erstmal wieder deeskalieren?
Ja, guter Punkt. Da habe ich sofort ein Bild vor meinen Augen einer Situation, die ich mal erlebt habe. Ich habe einen Kollegen eingearbeitet und dann habe ich ihn gelassen und dann ging das so schief irgendwie. Und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass er es nicht hinbekommen hat. Und ich habe es aber auch nicht sofort gelöst bekommen. Das ist dann so, da habe ich wahrscheinlich diesen Punkt eben nicht erkannt. Das war doof.
Ich meine immer das klassische Beispiel, du hast ein Kind extubiert, ja, und das Kind hat eine obere Atemwegsobstruktion.
Ja, genau, das war das Beispiel.
Ja, als Beispiel, ne? Also die Frage ist halt erstmal klar, erkennen muss man es natürlich, das sollte man schon. Die Frage ist halt, muss man überhaupt eingreifen? Macht man erstmal gar nichts? Guckt man es erstmal an? Oder reicht es mit dem Zeigefinger, den Unterkiefer leicht anzuheben? Oder muss ich das Kind nochmal mit der Maske beatmen? Oder muss ich da nochmal invasiv werden, indem ich ein Müdel reinlege oder gegebenenfalls reintubiere und Narkose vertiefe? Also das sind ja alles Dinge, die ich sozusagen entscheiden muss. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft oder eine ganz wichtige Fähigkeit in der Kinderanästhesie, dass man dafür ein Gefühl bekommt. Wann muss ich eingreifen und wenn ja, wie invasiv? Und das hat mit Red Flags natürlich, wenn man so will, unmittelbar zu tun.
Ja.
Schön. Eine Frage war noch, und die fand ich sehr spannend, und ich glaube, das ist eine super Frage für eine vorletzte Frage. Du bist ja ein sehr erfahrener Anästhesist, in der Kinderanästhesie auch und Notfallmediziner. Aber was bringt dich zum Schwitzen im Kindersaal? Was ist eine Situation, die dich zum Schwitzen bekommen würde?
Naja, es ist ja Gott sei Dank so, dass die Temperaturen im Kindersaal heutzutage durch die modernen Wärmetechniken, also die konvektive Wärmematte beispielsweise, ja in der Regel nicht mehr so hoch sind wie früher. Es gibt Ausnahmen, natürlich die verlängerte oder die aufwendige Neugeborene oder frühgeborene Einleitung, wo die Kinder durchaus auch mal längere Zeit quasi aufgedeckt sind im Rahmen von Punktionen. Oder aber auch die Brandverletztenversorgung. Wir sind ein Schwerbrandverletztenzentrum. Das heißt also, die Kinder sind dann auch unter Umständen großflächig versorgt und müssen eben entsprechend auch durch eine höhere Saaltemperatur warm gehalten werden. Also das bringt mich dann schon zum Schwitzen, wenn die Saaltemperatur über 22 oder 25 Grad liegt. Ansonsten ist es schwer zu sagen, wenn man das selber beurteilen sollte. Vielleicht können das besser andere beurteilen, wann man anfängt zu schwitzen. Also ich habe das Gefühl jetzt eigentlich sehr selten, dass man schwitzt.
Christoph Teflon Eich.
Naja, Teflon nicht, aber es ist vielleicht schon eine gewisse Routine auch. Ne?
Ich glaube, du hast ganz gut gesagt, dass das unterbewusst ist man trotzdem natürlich irgendwie angespannt,
ja.
Aber du hast ja natürlich viel Erfahrung und kannst dann die Sachen kopieren und dann abfangen. Das ist ja natürlich auch toll, wenn es so Experten wie dich eben gibt. Ja.
Und meine letzte Frage zielt auch so ein bisschen in die Richtung, eben auf deine Expertise. Du bist Chefarzt der Anästhesie einer in Deutschland sehr renommierten Kinderklinik, eines reinen Kinderkrankenhauses. Wen rufst du um Hilfe?
Ja, also wir sind 17 ärztliche Kollegen und potenziell ist jeder meiner ärztlichen Kollegen eine Hilfe, die mir sehr effektiv helfen kann. Also jetzt ganz offen gesagt, das ist jeder ist in der Lage zu helfen, wenn man eine Hand mehr braucht oder vielleicht auch eine Meinung mehr braucht. Eine Devise, die uns sehr wichtig ist, ist halt, dass jeder Hilfe brauchen kann. Auch der Erfahrenste kann sich Hilfe holen, sollte sich auch Hilfe holen. Oder vielleicht auch von vornherein jemanden dazu holen, wenn er das Gefühl hat, das macht man doch besser irgendwie zu zweit oder zu dritt. Das sollte immer drin sein. Und natürlich sucht man dann, wenn man es vorher planen kann, natürlich jemanden, wo man das Gefühl hat, der ist fachlich wirklich besonders kompetent. Aber im Notfall ist natürlich jeder eine Hilfe. Und auch zum Beispiel bei uns sind viele OP-Pflegekräfte sind eine gute Hilfe, wenn man wirklich mal eine Hand mehr braucht und jemanden braucht, der den Beutel ausdrückt oder der was anreicht. Oder sonstige Tätigkeiten übernimmt. Also das ist, dessen muss man sich bewusst sein. Jeder kann helfen, jeder kann in der Situation sehr, sehr wichtig werden.
Also bringt dich vielleicht zum Schwitzen, wenn du um Hilfe rufst und keiner kommt.
Das würde mich wahrscheinlich zum Schwitzen bringen.
Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
Ja, genau, das, den habe ich gerade gedacht an den Spruch.
Das kenne ich noch von früher, ja. Du hattest eben erwähnt, von wegen, man ist da Chefarzt im Kinderkrankenhaus und man glaubt ja, man weiß alles, was so passiert im Kinderkrankenhaus oder zumindest in seinem Bereich. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren, das ist schon einige Jahre her, vom Kongress kam und da kam wieder das Thema Wassereis im Aufwachraum auf. Und dann bin ich am nächsten Montag zu unseren Ambulanzschwestern gegangen und habe gesagt, wir brauchen unbedingt Wassereis im Aufwachraum, das ist wirklich total gut. Und dann haben die mich ausgelacht und gesagt, das haben wir schon seit 20 Jahren. Okay, also das war sozusagen ein bisschen peinlich.
Ja, schön, dass auch du noch was in deiner Klinik lernen konntest.
Das muss man eigentlich auf der nächsten Wackertagung mal besorgen, aber so 100 Wassereis.
Ja, das ist eine gute Idee.
Das kostet nichts. Also ich habe das ja für unsere Klinik bestellt. Das sind, warte mal, wie viel waren denn das? 20, 200 Wassereis.
Kostet 10
das
Euro.
Immer, oder 250, das sind 25 in der Packung, 10 Stück waren drin, 25 Euro. Das kostet nicht viel.
Kostet
und es hält ein halbes Jahr.
Ja. Das ist phänomenal, ne? Das gab es aber schon damals, ich bin ja vor Jahrzehnten im Krankenhaus gewesen, ATTE damals. Und selbst da gab es damals schon Eis, postoperativ. Also es gab zwar keinen Elternbesuch, gab es nicht, ne, und Schmerztherapie auch nicht, aber Eis gab es, ne, auch damals schon.
Also du redest von deiner ATTE?
Von meiner, ja, da war ich, das war in 70ern, das ist schon
mehr. Von der hast du uns ja auch schon mal erzählt. Gruselig. Ja. Aber Wassereis, okay.
Eis gab es damals, ja, Wassereis, ja.
Ach super, das war eine tolle Christoph-Folge. Erstmal Christoph von der Maus, dann Christoph von der Bult.
Achtung, Verwechslungsgefahr. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 7818. Ich wiederhole, 7818. Okay, Christoph, jetzt haben wir wirklich eine lange, aber auch wirklich allumfassende Folge mit dir zusammengebastelt. Das ist wirklich ein Repetitorium geworden und ich finde es auch okay, wenn die Folge da ein bisschen länger als 90 Minuten geworden ist. Und als Dankeschön für deine Expertise oder beziehungsweise als Dankeschön für die Expertise unserer ExpertInnen haben wir es uns auf die Fahne geschrieben, an eine Organisation eine Spende auszulösen, die dir am Herzen liegt oder die denen am Herzen liegen. Welche Organisation könnte das in deinem Fall sein?
Jetzt habt ihr mich auf dem linken Fuß erwischt.
Ich sag mal so, man kann ja an die Bull spenden. Ich bin mir nicht davon ausgegangen, dass du das sagst. Und das ist schon fast verbucht. Wäre völlig in Ordnung für uns, oder?
Ja, das wär jetzt ein bisschen egoistisch. Ne? Aber man muss dazu sagen, einfach vielleicht der Vollständigkeit halber, dass Kinderkrankenhäuser ohne Spenden gar nicht existieren könnten. Das wäre gar nicht möglich, weil die Erlössituation, die Vergütungssituation ist so, dass ohne Spenden könnten halt ein Großteil der Infrastruktur beispielsweise gar nicht abgedeckt werden. Das heißt, wir sind in hohem Maße auf Spenden angewiesen tatsächlich, was aber nicht bedeuten soll, dass jetzt diese Spende auch ans Kinderkrankenhaus gehen soll.
Aber spricht nichts dagegen, das zu tun. Das ist doch ein schönes Motiv.
Ja, dagegen spricht nichts, das stimmt.
Also machen wir das, Armin, oder?
Einverstanden.
Wunderbar. Also geht unsere nächste Spende im Namen von Professor Christoph Eich an das Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover.
Dann bedankt sich das Kinderkrankenhaus ganz herzlich.
Ja, von meiner Seite auch aus vielen Dank nach Süddeutschland. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und wiederhören.
Na ja, dann vielen Dank in den hohen Norden und nach Berlin. Ich danke euch für die nette Moderation, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Süddeutschland habe ich gerade nicht gescheckt, ne? Ich dachte, hast du gerade einen Schlaganfall, Armin? Aber ja, okay, stand ich gerade auf dem Schlauch.
Ihr seid der wahre Norden, habe ich gelesen, ne?
Ja. So steht bei uns auf der Milchtüte drauf, ja.
Christoph, auch von meiner Seite, vielen Dank, war cool, hat Spaß gemacht und bis auf bald.
Bis auf bald, ganz herzlichen Dank und euch, ja, frohe Weihnachten, ne? Euch und eurer Familie.
Frohe Weihnachten. Das war ein Ritt.
Ja, wir haben nichts ausgelassen, oder?
Gar nichts, das war fantastisch. Wir haben wirklich jedes Thema umrissen, auch in der nötigen Tiefe, die man braucht, um das zu erwähnen. Auch schön argumentiert, warum man das so macht und nicht so macht, woher das alles kommt. Das war richtig toll. Und das Allerbeste ist, unser Interviewpartner war unglaublich empathisch und nett. Das stimmt. Also das stimmt. Das sehen ja die Zuhörenden nicht, aber wir haben ihn gesehen und das war mal sehr freundlich und auch was wir noch rausgeschnitten haben und das Vor- und Nachgeplänkel war wirklich fantastisch.
Er hat sich echt viel Zeit genommen. Das hat uns auch den Raum gegeben, so ein bisschen klug zu scheißen.
Stimmt.
Ja. Also das war wirklich echt eine extrem angenehme Atmosphäre. Lieber Christoph, hab vielen lieben Dank dafür.
Und er hat sich nicht nur viel Zeit genommen, sondern sogar zweimal viel Zeit genommen, denn wir hatten ja einmal eine technische Panne bei der ersten Aufnahme. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer das gehört oder Hörerin. Und wir mussten deshalb das in zwei Etappen aufnehmen und deshalb gab es noch eine Erkältung dazwischen und deshalb waren die Stimmlagen etwas verändert im Vergleich zur ersten Aufnahme. Falls ihr euch gewundert habt, das ist die Erklärung.
Aber wir haben sie gemeistert, wir haben sie im Kasten, am Ende hat alles geklappt und jetzt, ja, gucken wir mal, was wir noch so ein bisschen zu besprechen haben.
Ja, wir gucken erstmal auf das Jahr 2024. Wir haben Veranstaltungen auf unserer Website aktualisiert und unter Veranstaltungen seht ihr die aktuellen Anästhesiekongresse, die einen Kinderbezug haben oder auch pädiatrischen Kongresse, die wir auf unserer Homepage eingepflegt haben. Wenn ihr auch eure Veranstaltung bei uns einpflegen wollt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an info@kinderanästhesie-talk.de.
Ja, also ein paar haben gefehlt von den klassischen üblichen Verdächtigen, ne? Also zum Beispiel dieses Kinderanästhesie-Symposium Magdeburg und Gießen gibt's ja, Schwerin. Dazu konnte ich nichts finden. Also wenn ihr wisst, wann die stattfinden, schickt uns bitte eine Info.
Und dann gibt es noch eine andere Veranstaltung, Gordon, die wir ein bisschen promoten möchten. An dieser Veranstaltung haben wir auch schon mal mitgemacht. Das ist die INS2Go-Veranstaltung. Das ist ein Vorbereitungskurs für junge KollegInnen, die sich für den Facharzt vorbereiten sollen. Und auch du mischst damit.
Ja, also das ist ein tolles Format. Einmal im Monat werden drei Vorträge gehalten von ausgewählten Referenten zu ausgewählten Themen. Und das ist eben eine Facharztvorbereitung, so eine Art Online-Repetitorium für Anästhesie. Aber nicht nur für die Anästhesie, sondern auch für verschiedene andere Fachdisziplinen. Und ihr findet dieses Projekt entweder verlinkt auf unserer Homepage oder ihr googelt AINS2GO, dann kommt ihr automatisch auf die entsprechende Seite. Der erste Termin im Jahr 2024 ist der 15.01. Da geht es um 17.15 Uhr los und da sind die Themen Lokalanästhetika und Spinalanästhesie, Periduralanästhesie, die Grundlagen der Kinderanästhesie und die Low-Flow-Anästhesie und Inhalationsanästhetika.
Super, Gordon. Wir unterstützen dich natürlich dabei und werden reinhören. Ich wollte noch gerne auch etwas zum X-Tiger sagen. Wir haben euch ja in der Sonderfolge 005 die X-Tiger-Umfrage vorgestellt und eigentlich habe ich noch gar nicht richtig erwähnt, was damit auf sich hat. Das hat auch einen bestimmten Grund. Erstmal ist es so, dass wir auch eine Tiger-Umfrage gemacht haben und diese Umfrage wurde an die Mitglieder des WAKA gerichtet. Also die gleichen Fragen, die bei der X-Tiger-Frage gefragt wurden, haben wir vorher schon den Experten der Kinderanästhesie gestellt. Und die Ergebnisse dieser Umfrage werdet ihr in der A und I lesen können. Das war das, worauf ich mich auch im Interview bezogen habe, Gordon, wenn du dich erinnerst. Mhm. Genau, und bei der X-Tiger-Frage haben wir dann halt euch gefragt. Und jetzt möchten wir gerne gucken, wie ihr im Vergleich zu den Experten geantwortet habt. Und da bin ich gerade am Auswerten. Das werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen wissenschaftlich begleiten. Ja, und jetzt sind wir gespannt, ob ihr bei der X-Tiger-Umfrage genauso geantwortet habt wie die Experten bei der Tiger-Umfrage. Da bin ich wirklich interessiert, das zu erfahren. Denn es ist ja schon sozusagen was Neues, mal so in Social Media zu fragen, wie denn sie antworten würden im Schwarm, in der Schwarmintelligenz im Vergleich zu den Experten, wenn man sagt, dass das die Referenz ist. könnte ja auch Trends in der Medizin vielleicht einfacher erfassen und da hätten wir eine Idee, ob das funktioniert oder nicht.
Spannender Ansatz.
Ja, hast du auch mal gemacht. Wir haben ja auch mal gefragt in unserem Twitter-Account damals noch, ob Regionalanästhesie einen Stellenwert in der Kinderanästhesie hat. Ne? Das war ja keine repräsentative Umfrage, aber es gab uns mal so einen Kompass und ich glaube...
Genau, Stimmung aufnehmen
und
Trends registrieren. Ja, das geht natürlich nicht ohne die Unterstützung unserer Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr Armins Projekt unterstützt.
Ja, und vielen Dank vor allem auch an die Pflegekräfte, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Das fand ich auch ganz toll, dass da auch viele Leute mitgemacht haben, die nicht nur Ärzte waren.
Also ohne Unterstützung geht's nicht und das bringt uns zum nächsten Thema, Unterstützung. Wir haben ja jetzt wirklich zum Jahresende unsere ganze Kohle wieder rausgehauen. Wir haben ja auch vielen Menschen Danke sagen wollen für ihre Hilfe bei unseren Intros zum Beispiel. Christoph Biemann von der Sendung mit der Maus, er ist Schirmherr einer Stiftung und zwar der Stiftung Herzkranke Kinder und die hat schon von uns eine Spende erhalten. Christoph Eich hat sich ja eine Unterstützung für sein Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult gewünscht. Auch das wird noch passieren. Und Herzkind e.V. für die beiden Live-Folgen aus Berlin und Celle, für das Intro, das uns Klaas Häufer Umlauf eingesprochen hat. Und einem weiteren Künstler, dessen Namen wir hier heute noch nicht nennen dürfen, es aber demnächst tun werden.
Oder Künstler, dessen Name nicht genannt werden darf.
Ja, er darf ja genannt werden, nur jetzt noch nicht.
Okay.
Wir wollen ja nicht spoilern.
Alles klar, unser ganz besonderer Dank geht an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Und die sind seit der letzten Folge gewesen. Andreas, den wir beim letzten Mal vergessen haben, Martin, Miriam, Marco, Hannes.
Beate, Maximilian, Marie, Frank und Florian.
Hanna, Nathanael, Svenja, Carsten, Tim.
Diana, Nina, Katharina, Silvia, Johannes.
Lea, Sabine, Nadja, Boris, Julian.
Gabor, Simon, Tobias und Marion.
Vielen Dank an euch alle, auch an unsere vielen regelmäßigen UnterstützerInnen. Das ist wirklich sehr nett von euch und auch wirklich herzlichen Dank an die teilweise sehr großzügigen Geldbeträge. Diese Beiträge ermöglichen es uns, diese technisch gute Qualität abzuliefern. Zumindest glauben wir, dass sie technisch gut ist. Und auch weiterhin.
Das kriegen wir auch mal gespiegelt, ne? Dass das schon ganz gut ist.
Und auch weiterhin andere Projekte zu unterstützen. Das ist eine Win-Win-Win-Situation quasi für alle.
Ja, wir können auf diese Weise Künstler akquirieren, die uns sonst gar nicht wahrnehmen würden oder die uns sonst eben nicht unterstützen würden. Weil wir argumentieren können, wir verdienen kein Geld, wir unterstützen gemeinnützige Projekte und das führt dann häufig dazu, dass sie sagen, hey cool, ja, mache ich mit, was kann ich für euch tun? Und ja, damit haben wir nicht nur eine Win-Win-Win-Situation, sondern Win-Win-Win-Win-Win.
Win of vier. By the way, ja. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr einen Prominenten kennt, der uns auch unterstützen würde, dann gebt uns gerne Bescheid. Also wir haben jetzt uns zur Aufgabe gemacht, immer diese Prominenten zu kontaktieren mit mehr oder weniger guten Erfolg. Also ich finde, wir haben tolle Leute ranbekommen, aber es gibt einen, an den ich gerade denke, dessen Namen ich jetzt gerade nicht sagen möchte, an dem wir hartnäckig dran sind und der uns noch ein bisschen ghostet, aber wir bleiben dran. Er wird nicht verraten. Okay, aber...
Er ist neulich vor seiner Tür übernachtet sogar, ne? Im Schlafsack.
Ja, ganz so schlimm war es nicht, aber okay. Aber wir danken auch allen anderen, die uns einfach treu zuhören, die an uns glauben, die uns tolle Formate ermöglichen, zum Beispiel bei Anästhesie-Kongressen dabei zu sein. Wir werden auch in Zukunft gerne dabei sein. Wirklich danke an alle Mäzen und an alle mentalen Unterstützer und auch die, die uns mit so ganz kleinen Gesten helfen, wie zum Beispiel einen Flyer erstellen, Poster erstellen, die Technik organisieren auf Kongressen, ich weiß nicht, CME-Punkte zertifizieren und so weiter und so fort. Herzlichen Dank an euch.
Wenn ihr einen Überblick haben wollt, wen wir bisher schon bedacht haben mit unseren Geldern, könnt ihr auf unsere Internetseite gehen, www.kinderanästhesie-talk.de/fördern. Und da gibt es eine Übersicht über die Vereine, die von uns schon Spenden bekommen haben. In einer Woche ist Neujahr.
Schön, nach so viel Gefühlsduselei und Danksagungen müssen wir auch ein bisschen mal nach vorne schauen auch. Jetzt ist erstmal Weihnachten, das werdet ihr hoffentlich unterm Tannenbaum mit Familie genießen und uns. Aber ihr müsst nicht lange warten, um uns wiederzuhören.
Genau, in einer Woche ist Neujahr. Und schon letztes Jahr haben wir ein Projekt umgesetzt mit den Pin-Up-Dogs und den Expertise-Piraten. Hashtag mein Lieblingsfehler. Es wird eine Fortsetzung geben. So viel darf schon verraten werden. Armin und Gordon werden wieder mitmischen und die Folge wird diesmal heißen mein Lieblingsfall/Fail. Also wir werden nicht nur Fehler vorstellen, sondern eben auch Fälle, die gut gelaufen sind.
Wir hoffen, dass es euch gefällt. Wie es danach weitergeht, haben wir noch nicht abschließend festgelegt, aber ihr erfahrt das natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf X, ehemals Twitter, wo wir bekannt sind unter @Armin und Gordon oder auf Instagram, wo wir Kinderanästhesie-Talk sind, ohne Bindestrich, oder auf Blue Sky, wo wir den sehr intuitiven Namen haben, ka-talk.bsky.social.
Ja,
genau. Darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen, dass das sehr umständlich ist, aber naja.
So, und last not least, natürlich könnt ihr euch für diese Folge sowie auch für die Joint Venture Folge im Januar CME-Punkte ergattern. Das Portal ist offen bis zum 15. Januar für diese Folge und ihr bekommt 2 Punkte oder 90 Minuten Fortbildungszeit. Wie kommt man an diese Punkte?
Das ist ganz einfach. Man geht auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de, klickt auf den Reiter, geht auf CME-Punkte Fortbildungsstunden, akzeptiert die AGBs und dann gibt man seinen Vor- und Nachnamen ein, die Passwörter, die in dieser Folge genannt wurden und die dazugehörige EFN-Nummer und klickt auf Übermitteln. Wenn ihr keine EFN-Nummer habt, weil ihr zum Beispiel Rettungsdienstpersonal seid oder im Ausland lebt, dann könnt ihr eine Zeitbescheinigung anfordern. Und da es mit einem Mehraufwand verbunden ist, diese Zeitbescheinigung zu erstellen oder die Fortbildungspunkte einzureichen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dann auch entsprechend finanziell unterstützen könntet.
Sowieso, weil wir sind, wie gesagt, wieder blank. Wir müssen unsere Rechnung im nächsten Jahr bezahlen.
Stimmt, es ist ja Januar. Oh Mann, Mann, Mann.
Dann gehen wir erstmal in Vorleistung. Last not least, seid so nett, bewertet uns auf den Plattformen, über die ihr uns hört. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und die tut uns gut und diesem Projekt. Also vielen Dank für eure Sternchen, Daumen hoch, Herzchen, was auch immer.
Ja, dann letztes Wort. Wir wünschen euch besinnliche und frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, passt auf euch auf, eure Familien. Habt euch alle lieb.
Und wir hören uns wieder am 1. Januar 2024, wenn ihr mögt. Und bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen:
Frohe Weihnachten!
Frohe Weihnachten!
Und auf Wiederhören!